Herzlich willkommen zum Paperwings Podcast, dem Interview-Podcast für Persönlichkeits- und Organisationsentwicklung mit dem Managementberater Danny Herzog-Braune. Danny unterstützt Führungskräfte dabei, wirksam und gesund zu führen. Mit seiner Erfahrung als Führungskräftetrainer, Visualisierungsexperte und systemischer Personal- und Business-Coach begleitet er dich auf dem Weg zu mehr Erfolg und Zufriedenheit. Tauche ein in wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Weiterentwicklung.
Das ist das, was ganz häufig übersehen wird in dieser Planungsphase, nämlich die Frage, wie stehe ich denn eigentlich als Organisation ganzheitlich da, wenn dieses Projekt umgesetzt ist? Und das ist wiederum eben auch ein Vorteil in so einem koordinierten Freiwilligenprogramm, dass ich einmal die Konditionen festlege und das ist dann take it or leave it. Ne? Also jede kann sich entscheiden, diese Konditionen anzunehmen oder eben auch nicht, und ich spare mir diese individuellen Verhandlungen. Dass es nicht so ist, wie es ja so häufig ist, man hat das Trennungsgespräch und eigentlich werden die Menschen direkt danach freigestellt. Es werden direkt alle Systeme gekappt, die können noch nicht mal mehr eine Abschieds-E-Mail schreiben und irgendwie den Kollegen vermitteln, dass sie, wo sie jetzt zu finden sind.
Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Paperwings Podcast-Folge. Heute geht es um das eher sensible Thema: Wie gelingt erfolgreicher Stellenabbau mit Haltung und Verantwortung? Stellenabbau ist eines der am wenigsten offen diskutierten Themen in Management und HR. Kaum ein Unternehmen spricht darüber. Auf Fachkonferenzen sucht man belastbare Erfahrungsberichte, meist vergeblich. Und in der öffentlichen Wahrnehmung bleiben oft nur die reißerischen Schlagzeilen über Entlassungszahlen. Ohne Einordnung, ohne den Blick auf das, was danach kommt. Dabei sind Reorganisationen, strategische Neuausrichtungen und Stellenabbau längst kein Ausnahmezustand mehr, sondern gehören zur unternehmerischen Realität. Technologischer Wandel, geopolitische Unsicherheit, KI. Die Frage ist für viele Organisationen nicht mehr, ob sie durch tiefgreifende Veränderungen gehen, sondern wie sie damit umgehen. Und genau dieses Wie entscheidet darüber, ob eine Transformation die Organisation stärkt oder ihr über Jahre schadet. Mein heutiger Gast hat dazu ein Buch geschrieben, das eine echte Lücke schließt. Leadership in der Transformation, erfolgreicher Stellenabbau mit Haltung und Verantwortung. Die zentrale These klingt zunächst unbequem, ist aber im Kern zutiefst menschlich. Wirtschaftliche Notwendigkeit und menschliche Verantwortung schließen sich nicht aus. Im Gegenteil, langfristig erfolgreiche Transformationen entstehen genau dort, wo beides konsequent zusammen gedacht wird. Wir sprechen heute darüber, warum Haltung kein Luxus ist, sondern einen messbaren Return hat. Was im Menschen und in Organisationen passiert, wenn Sicherheit wegbricht, und was Führungskräfte, HR-Verantwortliche und am Ende jede und jeder von uns daraus lernen kann. Auch für die eigene Widerstandsfähigkeit. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Dr. Sabrina Zeplin.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sein.
Ich stelle dich nochmal ganz kurz vor. Dr. Sabrina Zeplin ist Gründerin und Geschäftsführerin des New Placement-Unternehmens Restart Career. Bevor sie sich damit selbstständig gemacht hat, hat sie zwei Welten kennengelernt, die in ihrem Buch spürbar zusammenkommen. Die strategische und die operative. Sie war langjährig Strategieberaterin bei der Boston Consulting Group und anschließend als Geschäftsführerin tätig. Unter anderem bei der Otto Group und bei Xing. Mit Restart Career begleitet sie heute Unternehmen und Mitarbeitende durch Trennungs- und Transitionsprozesse mit dem Anspruch, diese nicht als Endpunkt, sondern als Chance zu gestalten und gestärkt daraus hervorzugehen. Ihr Ansatz verbindet eine Digital Journey mit persönlichem Coaching, also Skalierbarkeit mit echter individueller Begleitung. Und jetzt bin ich tatsächlich sehr gespannt, Ihre Kenntnisse, Ihr Wissen aus all diesen Erfahrungen uns hier zu vermitteln, gerade auch mit Ihrem Buch zu so einem wichtigen, zeitgemäßen Thema. Und daher direkt meine erste Frage als Einstieg, liebe Sabrina. Wärst du so lieb und würdest dich mit eigenen Worten vorstellen und uns sagen, wie du der Mensch geworden bist, der du heute bist?
Große Frage. Vielen Dank, Danny. Ja, also du hast mich ja schon so ein bisschen vorgestellt. Ich erzähle vielleicht mal so ein bisschen zum Warum dahinter und was mich jetzt auch dazu gebracht hat, dieses Buch zu schreiben. Ist ja kein ganz offensichtliches Thema. Und tatsächlich beschäftigt mich das Thema Transformation und leider auch Restrukturierung mit Stellenabbau schon mein ganzes Berufsleben. Ich bin gestartet in der Unternehmensberatung, auch wenn ich mir das Thema da natürlich nie gewünscht hätte und lieber Wachstumsthemen gemacht hätte, war das natürlich auch immer mal wieder ein Thema. Und ich muss sagen, in der Unternehmensberatung haben wir da natürlich vorrangig ganz oft auf Zahlen geguckt. Aber auch da war auch bei BCG schon das ganze Thema Change und wie nehme ich eigentlich Menschen und Organisationen mit ein großes Thema, was mir da auch immer viel Spaß gemacht hat, eben wirklich in Projekten nicht nur auf die nackten Zahlen und Strategien und Strukturen zu schauen, sondern auch zu schauen, wie schaffe ich eben Wandel, der wirklich auch nachhaltig eine Organisation erfolgreich verändert. Und das hat sich dann so in der Otto Group fortgesetzt. In der Otto Group war ich an einer Stelle mal verantwortlich für eine große Transformation, wo wir Logistikstandorte verändert und zusammengelegt haben und da auch leider Menschen betroffen waren, die dann ihren Arbeitsplatz in bestimmten Logistikstandorten verloren haben. Und da muss ich rückblickend sagen, das war ein herausforderndes Projekt, für mich auch emotional, aber insofern schön, dass ich das eben als Teil eines Familienunternehmens machen konnte, dem tatsächlich Werte, Haltung, Menschlichkeit sehr, sehr wichtig immer waren und sind. Und ich habe da tatsächlich ganz konkret gesehen, wie man es eben auch schafft, gute, tragfähige Lösungen zu finden, die einer wirtschaftlichen Notwendigkeit gerecht werden, aber die tatsächlich auch den Menschen gerecht werden. Und dass es sich eben auch lohnt, nachhaltig darauf zu achten. Also insofern war das so meine erste Erfahrung. Da wusste ich noch nicht, dass ich jemals ein Buch dazu schreiben würde, sondern bin erstmal sehr stark ins Digitale abgebogen, habe in der Otto-Gruppe ein KI-Team aufgebaut, schon in 2012, als KI noch nicht so ganz ein Thema war, über den das die ganze Welt gesprochen hat. Und das war tatsächlich zusammen mit meiner Tätigkeit bei Xing ein bisschen der Auslöser, auch Restart Career zu gründen, als New Placement Unternehmen. Wir haben das vor 3,5 Jahren gegründet, also habe ich zusammen mit 2 anderen Managern gegründet. Und der Gedanke war, dass ja nach vorne raus nicht nur so, wie es aktuell der Fall ist, konjunkturbedingt ist ganz viel auch zu durchaus Stellenabbau und großen Transformationen kommen wird, der Menschen betrifft, sondern dass durch Digitalisierung und KI einfach so viel Veränderung in Jobprofilen passieren wird, und das war vor 3 Jahren auch schon absehbar, dass wir gesehen haben, da wird es eine Riesennotwendigkeit geben. Und gleichzeitig habe ich in meiner Tätigkeit bei Xing gesehen, dass es im Bereich der, sag ich mal, Orientierung und Unterstützung in beruflichen Transformationen eigentlich viel zu wenig gibt. Das klassische Outplacement ist viel zu sehr noch für Führungskräfte gedacht gewesen, viel zu teuer und an ganz vielen Stellen auch den Erwartungen nicht gerecht geworden. Und so aus der Erfahrung in der Digitalisierung in der Otto Group, aber auch bei Xing heraus, haben wir den Anspruch gehabt, man muss das doch mit einem Mix aus digital und persönlich einerseits viel, viel erschwinglicher hinbekommen, sodass es wirklich für alle funktioniert und gleichzeitig auch die Qualität in dieser Kombination nochmal deutlich besser machen können, es deutlich zeitgemäßer machen können. Damit sind wir bei Restart Career gestartet und mit diesem Anspruch, sag mal, den Betroffenen zu helfen im New Placement, ist gleichzeitig bei mir aber auch immer das Thema geblieben, auch den Arbeitgebern zu helfen damit. Also ist nicht nur, sag ich mal, zu einem Thema aus dieser betroffenen Sicht zu machen, sondern auch zu gucken, was hilft das denn eigentlich dem Arbeitgeber, wenn der dafür noch mal Geld ausgibt. Ne, muss man ja nicht. Also es ist ja jetzt nicht zwingend, dass ein Arbeitgeber Kosten für Outplacement oder New Placement übernimmt. Und da haben wir auch genau hingeschaut, viele auch noch mal eigene Studien gemacht, um auch rauszufinden, was bringt das denn eigentlich, wenn ich mir da noch mal Mühe gebe. Und daraus ist dann noch mal eine intensivere Beschäftigung geworden, wie mache ich denn eigentlich so Stellenabbauprogramme, worauf kommt es dabei an, welche Rolle spielt dabei ein New Placement, aber welche anderen Faktoren gibt es auch, das so zu machen, dass ich als Unternehmen Wie du es auch schon gesagt hast, in der Einleitung eben nicht auf Jahre eigentlich das Vertrauen aller Mitarbeitenden verloren habe. Und da zehre ich eben von meinen eigenen Erfahrungen, Transformationen, die ich geleitet habe, aber gleichzeitig jetzt auch nochmal aus den Erfahrungen mit unseren Kunden, aus den Erfahrungen oder den Erkenntnissen aus diversen Studien, die wir da gemacht haben. Und da sind viele spannende Dinge rausgekommen. Und weil ich eben, wie du sagst, den Eindruck hatte, über das Thema wird viel zu wenig gesprochen. Da gibt es einfach auf den Konferenzen viel zu selten Themen dazu, weil sich ja kaum ein Arbeitgeber hinstellt und jetzt sagt, ich habe jetzt hier ein tolles HR-Innovationsprojekt damit gewonnen, dass ich Stellenabbau besonders toll gemacht habe. Damit rühmt sich einfach niemand so gern öffentlich. Dadurch gibt es zu wenig Know-how über Best Practices, wie mache ich das eigentlich? Und da hatte ich eine Ahnung, das braucht's. Und deshalb habe ich dieses Buch geschrieben.
Grüße gehen auch raus an Turalf Kleinsorge, ein treuer Paperwings-Podcast-Hörer, der quasi auch bei einer Beratung genau zu diesem Thema arbeitet und der mir immer sagt, hey Danny, schau mal, dass du das Thema auch mit reinnimmst und nicht nur diese naiven New Work-Geschichten. Naiv sage ich selber, weil ich ein Buch drüber geschrieben habe. Ist auch total spannend, diese zufälligen Parallelen gerade. Also ich habe eigentlich gar nichts mit der Otto Group zu tun. Aber in meinem letzten Buch New Work und Resilienz hat Kathi Röver zum Beispiel mitgewirkt, hat ein Interview mit beigesteuert im letzten Buch oder in davor, was Führung heute wirklich braucht. Tobi Krüger, der lange bei Otto mit bei war und auch bei New Work und Resilienz zum Thema Agilität, hat Conny Detloff mitgeschrieben. Also alles drei Leute, die bei Otto waren, die ich extrem schätze, weil Otto das Thema ja, wie ich finde, extrem erfolgreich durchgeführt hat und ich kann bei allen drei Menschen sagen, dass sie extrem klug sind, aber auch empathisch. Und dieses Thema Transformation, ich habe selber eine Transformation in einem mittelständischen Medizintechnikunternehmen begleitet und ich habe auch diese Abbaugespräche, also Entlassungsgespräche geführt. Das ist kein Zuckerschlecken. Und das eine ist eine Pressemitteilung rauszuhauen, wir bauen 6.000 Leute ab und das andere ist, gegenüber diesen Menschen zu sitzen, deren Existenzen man gerade zerbricht und die dann vor allem auch gestandene Männer und Frauen vor allem weinen, weil man ein nicht so schönes Gespräch führt und führen muss. Und deswegen glaube ich, ist das als Betriebswirt, sage ich ganz klar, es muss sein, wir haben disruptive Zeiten, wir haben diese ganzen Veränderungen. Und ich sehe es ja jeden Tag auf dem Handy aufploppen, BMW schon wieder 8.000 Stellen, VW 6.000 Stellen. Das heißt, diese Schlagzahl kommt ja rein. Und umso wichtiger ist es, glaube ich, was ich bei anderen Unternehmen gerade im Pharmabereich erlebe, man darf eine Tür nicht so hart zuschlagen vor dem Gesicht der Person, denn die können alle mal wiederkommen. Und es ist schön, wenn man den Entlassungsprozess so gestaltet, dass es ein Wiederkehrerprozess sein kann. Und ich glaube, das ist die große Kunst. Ich gehe mal kurz in dein Buch rein, wie du es gegliedert hast, weil das gibt so ein bisschen auch den Schlüssel, worüber wir uns jetzt unterhalten wollen in der nächsten Zeit. Das heißt, du fängst an mit einer Einleitung, mit einem neuen Blick auf den Stellenabbau zwischen Kosten und Kultur, warum Haltung zählt und die Rolle von HR und Management. Das wird nochmal extrem spannend sein, weil ich glaube, HR kann da wirklich eine exponiertere Position einnehmen und nicht nur verwalten. Das zweite Kapitel geht darum, um die Ausgangslage zu verstehen, also was steht wirklich aus dem Spiel. Dann geht es auch in die Umsetzung allmählich oder in die Planung. Dein drittes Kapitel ist strategische Planung und Vorbereitung der Transformation, dass das Ganze halt keine einfache Ad-hoc-Operation wird. Dann ein wichtiger Punkt, ich habe lange als PR-Berater gearbeitet, Kommunikation, klar, wertschätzend und glaubwürdig. Und ich glaube, bei der Glaubwürdigkeit und Wertschätzung scheitern die meisten, aber selbst bei der Klarheit traut man den Leuten oft zu wenig zu. Fünfte Kapitel ist Umsetzung mit Verantwortung, wo du auch Umsetzungsoptionen zeigst. Ein sechsten Titel, den ich sehr spannend finde, als jemand, der sich mit organisationaler Resilienz beschäftigt. Resilienz als Organisation gestärkt aus der Restrukturierung hervorgehen, denn schließlich ist das ja wirklich auch das Ziel. Und dein letztes Kapitel, das siebte, ist Verantwortung in der Transformation, was bleibt. Erzähl uns doch mal so ein bisschen, für wen ist das Buch gedacht und warum hast du es so aufgebaut?
Ja, also die Zielgruppe ist tatsächlich in erster Linie HR-Verantwortliche, In zweiter Hinsicht durchaus auch alle, die im Management oder erweiterten Führungskreis verantwortlich sind für Transformationen, aber tatsächlich in erster Linie HR. Und warum sage ich das so? Ich erlebe immer wieder, wenn wir mit Personalverantwortlichen sprechen, und das ist in der Regel sozusagen unser Ansprechpartner bei unseren Arbeitgeberkunden, dass die uns sagen, ich würde ja so gerne diese Transformation sehr menschlich, wertschätzend gestalten. Ich habe ganz viele Ideen, aber mein CFO versteht das nicht. Und dass sich dann eben tatsächlich, und das sehen wir, haben wir auch in Studien gesehen, HR-Verantwortliche ganz oft mit diesen richtigen Ideen, wie man etwas nachhaltig erfolgreich gestaltet, wie man die Menschen mitnimmt, und das möchte ich gerne in diesem Buch zeigen, dass das wirtschaftlich auch einen klar messbaren Return on Investment hat und damit für den CFO hochrelevant ist. Das ist aber häufig nicht in den Köpfen, und für den CFO oder manchmal auch den CEO ist das dann manchmal einfach Schnickschnack, der einen aufhält auf dem Weg, diese Transformation möglichst schnell umzusetzen. Und lass uns doch den Schnickschnack weglassen, Augen zu und durch und ganz schnell. Und manchmal ist auch die wirtschaftliche Notwendigkeit so, wenn man so lange gewartet hat, dass es plötzlich hauruck gehen muss. Und dann kann sich HR oft nicht durchsetzen und sitzt manchmal auch, weil sie leider ohnehin schon nicht ernst genommen werden, einfach nicht mit am Tisch der Entscheider, wenn sowas geplant wird. Oder erfährt zu spät, dass überhaupt sowas ansteht und muss dann ganz schnell irgendwas umsetzen. Und das ist einfach so schade, weshalb ich mit diesem Buch wirklich auch HR-Argumente, Inhalte, Erkenntnisse an die Hand geben will, da auch gut zu argumentieren, warum bestimmte Dinge sinnvoll sind, die sich vielleicht erstmal wie ein Umweg anfühlen, und warum es eben gut ist, da auf die Menschen zu gucken. Deshalb HR als erste Zielgruppe, aber wenn natürlich der HR-Verantwortliche seinen CFO motivieren kann, das Buch zu lesen, freue ich mich auch sehr. Und das soll kein CFO-Bashing sein. Natürlich ist jeder in seiner Rolle. Es gibt nur natürlich einfach einen bestimmten Fokus in Rollen, der ist naturgemäß da.
Ja, du hast direkt in der Einleitung schon eine erste Abbildung, und zwar die Erfolgsdimension einer Restrukturierung, wo du drei Dimensionen aufbringst, nämlich Geschwindigkeit, Wirtschaftlichkeit und Resilienz. In welchem Zusammenhang stehen die und inwiefern sind es Erfolgsdimensionen?
Ja, mir ist wichtig, dass eben, dass in so einer Transformation oder Restrukturierung ganz am Anfang die Verantwortlichen sich einmal in die Augen schauen und sich überlegen, was ist denn eigentlich unser Ziel? Was ist uns besonders wichtig und was sind auch unsere Prioritäten? Weil wie so oft kann man ja nicht alles gleichzeitig erreichen, und manchmal gibt es einfach auch Dinge, die im Widerspruch zueinander stehen, wo man Trade-offs eingehen muss und wo man sich überlegen muss, was ist uns denn jetzt gerade wichtiger? Ist es uns das Wichtigste, dass wir diese Transformation möglichst schnell umsetzen, also Geschwindigkeit, weil zum Beispiel die Banken sitzen uns schon im Nacken, wir hatten Covenant Breach, wir müssen jetzt einfach ganz schnell die Kosten runterbringen, weil uns wirklich auch der Cash ausgeht. So, das kann ein Thema sein. Oder ist uns das Wichtigste, dass wir sozusagen nach einem gewissen Zeitraum die Kosten möglichst weit senken? Oder haben wir vielleicht auch ein enges Korsett, dass wir, was die Investitionen angeht, zum Beispiel in Abfindungszahlungen? Also manchmal kann man so etwas ganz schnell umsetzen, indem man sehr, sehr hohe Abfindungen zahlt. Das ist dann aber vielleicht nicht das Wirtschaftlichste. Man kann es vielleicht auch ein bisschen langsamer angehen und dann sagen etwas weniger in Abfindungshöhe investieren. Und der dritte Faktor, die Resilienz, das ist das, was ganz häufig übersehen wird in dieser Planungsphase, nämlich die Frage, wie stehe ich denn eigentlich als Organisation ganzheitlich da, wenn dieses Projekt umgesetzt ist? Also ganz oft wird zu dem Punkt geplant, wo die Betroffenen gekündigt sind oder eine Aufhebung unterschrieben haben, das Unternehmen verlassen haben, die Personalkosten reduziert worden sind. Und dann ist häufig so quasi Projektende gedanklich. Aber wie stehe ich dann eigentlich da? Sind meine Top-Leistungsträger noch im Haus? Ist meine Arbeitgebermarke noch so stark wie vorher? Ist meine Unternehmenskultur noch so stark wie vorher? Wie viel Vertrauen habe ich verloren bei denen, die noch da sind? Wie schnell komme ich wieder in einen produktiven Modus mit einer Performance-Kultur? Also all diese Faktoren, da wird häufig nicht hingeguckt und nicht so weit geplant. Und manchmal macht es eben Sinn, vielleicht doch in der Geschwindigkeit ein bisschen was rauszunehmen und vielleicht nochmal einen Umweg zu gehen und eine Schleife zu drehen, um resilienter rauszugehen aus diesem Projekt, oder auch an der einen oder anderen Stelle mehr zu investieren, zum Beispiel in ein New Placement zu investieren, das Geld in die Hand zu nehmen, weil ich sehe, dass es meine Resilienz stärkt, weil die Menschen, die im Unternehmen bleiben, das natürlich mitbekommen, wie gehe ich mit denen um, die betroffen sind, und dann weniger Vertrauen verlieren, weil ich das gut mache. Oder ich investiere nochmal in eine extra Kommunikation und das dauert dann vielleicht nochmal länger. Aber diese Kommunikation macht vielleicht den Unterschied, auch eben das Vertrauen im Unternehmen zu erhalten.
Jetzt sehen wir die großen Zahlen bei BMW, ich sehe es jetzt ganz viel natürlich im Autobereich, weil wir sehen, okay, ein Drittel Rückgang an Gewinnen, also das ist ja kein großer deutscher Konzern verschont geblieben im Automotive-Bereich. Ich bin jetzt hier gerade, wir haben ja gerade so ein bisschen natürlich Sommer, ich bin so ein bisschen im Ferienmodus, bin jetzt viel bei Grillfeiern, Barbecues und statt leichter Gespräche kommen halt sehr viele Freunde jetzt auf mich zu, die wissen, was ich so mache, so als Coach und Berater, und kommen plötzlich, letztens erst ein Gespräch, jemand aus dem Automotive-Zulieferer sagt, okay, der Druck wird gerade erhöht, die wollen ausdünnen und eigentlich hoffen sie, dass sie durch die Druckerhöhung die Leute dazu bringen, dass sie freiwillig gehen. Dass immer mehr outgesourced wird. Und da bin ich am Überlegen, und ich glaube, Twitter war ein sehr gutes Beispiel, wo Elon Musk ja nach der Übernahme direkt einfach mal super viele Leute entlassen hat und dann gemerkt hat, oh, das waren ja nur Hautträger. Das waren ja richtig relevante Leute, die echte Jobs gemacht haben, die auch fürs Unternehmen relevant sind. Und dann wollte er sie zurückholen. Das kostet natürlich viel mehr. Und man hat natürlich auch sowas wie Stolz als Mensch. Und dann ist ja die Frage, nachdem ich per E-Mail oder per WhatsApp-Nachricht oder in dem Fall per X-Nachricht gefeuert wurde, komme ich zurück. Inwiefern, wenn wir jetzt, wir gehen jetzt einfach auf ein Unternehmen, wir nehmen mal einen klassischen Mittelständler, weil das ist ja immer noch das Rückgrat so ein bisschen der deutschen Wirtschaft, der merkt, okay, ich habe Punkt 1, ist KI ein Hebel. Also ich merke, KI kann mir gerade in der Verwaltung Sachen verschlanken, vereinfachen. Ich muss teilweise auch wettbewerbsfähiger werden. Und ich möchte das strategisch angehen, weil ich bin auch lokal verortet. Das heißt, meine Arbeitgebermarke ist mir wichtig, weil ich kein einfach ein wildes Unternehmen bin. Wie sollte ich dann anfangen ranzugehen? Weil ich gebe dir noch ein ergänzendes Beispiel. Meine Masterthesis in meinem MBA war das Thema Wissensmanagement. Und es gibt einfach diese Schlüsselpersonen in Unternehmen, die extrem viel implizites Wissen haben. Das heißt, Sachen, die gar nicht aufgeschrieben sind. Wofür ist eigentlich der Schlüsselbund, der da am Brett hängt? Kein Mensch weiß es. Die Person ist entlassen und der kennt halt alle möglichen Kanaldeckel, Zuwendungen, wo die Kabelschächte sind. Ist aber nie dokumentiertes Wissen durch die ganzen wilden Baumaßnahmen. Also nur so ein Beispiel. Wenn ich jetzt, mache jetzt die Management Board, mache die Runde, CFO, CEO, HR, sitzen alle an einem Tisch und sagen, okay, wir müssen verschlanken. Du sitzt mit am Tisch als Beraterin. Was würdest du denen sagen? Die haben noch keinen Zeitdruck, sie können das strategisch machen. Was sind so die Punkte, wo du sagen würdest, also das solltet ihr in Betracht ziehen oder das solltet ihr machen?
Das ist jetzt eine große Frage, aber eine schöne Frage. Tatsächlich beschreibst du so eigentlich das prototypische Kundenunternehmen von uns und eigentlich auch ein sehr schönes Szenario, wo man noch die Zeit hat, also wo es nicht eben schon der finanzielle Engpass ist, aus dem heraus ich das mache, sondern wo ich tatsächlich noch in der Lage bin, das Ganze strategisch auch anzugehen und zu planen. Und das ist schon mal Punkt 1, ganz wichtig, sich sehr früh auch über solche Themen Gedanken zu machen und durchaus auch das Thema Stellenabbau nicht zwingend als Ultima Ratio zu sehen und ich versuche erstmal alles andere. Manchmal ist es durchaus eine sinnvolle Maßnahme, gerade auch wenn es um das Thema KI-Transformation oder Digitalisierung geht. Also ich sehe auch viele Unternehmen, die das so ein bisschen verschleppen und vor sich herschieben und sagen, ich versuche erstmal alles andere. Also natürlich macht es Sinn, immer auf alle möglichen Kosten zu gucken und Kosten zu sparen, wo es geht oder effizient unterwegs zu sein. Aber zum Beispiel zu sagen, so jetzt will ich niemanden kündigen müssen oder eine Aufhebung aussprechen müssen. Jetzt mache ich zum Beispiel erstmal einen Einstellungsstopp, weil ich merke, wir müssen jetzt ein bisschen Personalkosten reduzieren, weil wir mehr auch in digitale Technologien investieren. Einstellungsstopp ist ja keine strategische Steuerung, sondern ich habe irgendwo erratisch im Unternehmen Stellen, die ich nicht nachbesetze. ist in der Regel keine gute Alternative. Das kann man auch machen, aber es ist nichts, wo ich tatsächlich gesteuert in eine neue Zielorganisation, in neue Prozesse gehe, sondern eigentlich muss der Gedanke ja immer sein, was ist meine Strategie in der Zukunft, mit welchen Geschäftsfeldern, mit welchen Fähigkeiten will ich in der Zukunft erfolgreich sein, welche Technologien brauche ich dann, an welchen Stellen kann ich Prozesse effizient digitalisieren und was ist dann eine Organisationsstruktur und was sind auch Fähigkeiten von Menschen, die ich dann brauche, also eigentlich rückwärts zu denken. Und dann komme ich mit großer Wahrscheinlichkeit dahin, dass ich ein paar Rollenprofile bei mir habe, die ich so eigentlich in der Zukunft nicht mehr brauche. Und dann ist ja die Frage, was mache ich mit den Menschen, die diese Rollenprofile gerade ausfüllen? Und im besten Fall bekomme ich das hin, dass ich diese Menschen, gerade wenn ich noch Zeit habe, qualifizieren kann und sie in andere Fähigkeitsprofile qualifiziere und im Unternehmen auch tatsächlich in andere Rollen bringen kann. Gerade aber in dem Beispiel, das du gezeigt hast, diesem Mittelständler, schaffe ich das häufig nicht in der Geschwindigkeit, in der ich das bräuchte. Also die KI-Entwicklung schreitet so schnell voran. Ich schaffe es nicht in ein paar Monaten, jemanden, der jetzt vielleicht gerade, weiß ich nicht, irgendwo Texte geschrieben hat, Fotos von irgendwas gemacht hat, also Prozesse macht, die man wirklich eins zu eins digitalisieren kann, zu einem plötzlich KI-Entwickler machen oder was auch immer dann Dinge sind, die ich an anderer Stelle vielleicht bräuchte. Das geht häufig so schnell nicht. Und dann ist es durchaus auch manchmal gar nicht unbedingt für die Menschen, die das betrifft, dann eine Riesengemeinheit, sondern es ist manchmal auch ein Geschenk, weil diese Menschen verlieren ja gerade auch ihren Wert am Arbeitsmarkt. Und je länger ich sie auf so einer obsoleten Rolle sitzen lasse, desto länger zögere ich eigentlich auch den Moment hinaus, wo die in ihre Employability investieren können. Also wenn ich es dann gut mache und den Menschen eben eine faire Trennung ermögliche, wertschätzend, ihnen finanziellen gewissen Puffer gebe, ihnen auf der anderen Seite eben dann auch eine gute Unterstützung gebe, sich neu zu orientieren und dann in dieser Phase, die Möglichkeit haben, für einen Quereinstieg sich auch weiter zu qualifizieren, dann sollte das eigentlich die neue Normalität auch sein. Das wird an ganz, ganz vielen Stellen so passieren müssen. Und es ist ja nicht so, dass wir keine Stellen haben. Wir haben ja nach wie vor an ganz vielen Stellen Fachkräftemangel. Also es ist ja nicht so, dass wir in Deutschland nicht viele Stellen hätten, wo Menschen gesucht sind, auch Fachkräfte. Es passt nur häufig nicht zusammen. Und diesen Bruch, den müssen wir irgendwie hinkriegen. Also deshalb sich frühzeitig Gedanken machen als Unternehmen ist prima. Durchaus auch über diese Ultima Ratio, Kündigung, Aufhebung nachdenken, ist eine gute Option. Und da dann in Szenarien zu denken, ganz, ganz wichtig. Und ganz wichtig eben da auch die verschiedenen Rollen im Unternehmen, also die finanzielle Sicht, die HR-Sicht, aber auch die kommunikative Sicht frühzeitig an einen Tisch zu bringen und zu überlegen, wenn wir das angehen, wieder zurück zu den Prioritäten, was ist uns dann besonders wichtig, wenn es dann hart auf hart kommt und dann wird's schwierig in der Verhandlung vielleicht mit einem Betriebsrat, dann kommt Druck von außen. Wie stellen wir uns dann auf und wie konsequent bleiben wir dann bei unseren Prioritäten und bei dem, was wir vereinbart haben? Also dieses Alignment ist gerade in dieser Planungsphase wahnsinnig wichtig. Genau, und dann geht's in die Umsetzung, aber da kommen wir schon ins Detail. Von daher würde ich jetzt an der Stelle erstmal einen Punkt machen.
Genau. Also was ich sehr spannend finde, ich weiß nicht, ob du das Buch mitbekommen hast, ist im gleichen Verlag erschienen, im Fallen Verlag. Ich hatte in Folge 281 Jörg Leupold da und 280 in beiden Folgen. Er hat sich sehr mit dem Menschen in der Transformationsphase beschäftigt. Ich finde, die Bücher ergänzen sich gerade hervorragend, weil er hat wirklich so ein bisschen die Heldenreise des Individuums dort abgebildet. Also was passiert eigentlich wirklich menschlich mit der Person in den einzelnen Prozessen? Du hast das in deinem Buch am Anfang auch direkt abgebildet und deswegen ist das nur ein kleiner Verbraucher- oder Hörerinnen-Hinweis. Ich werde da gar nicht so tief jetzt reingehen, aber das sind ähnliche Modelle und das Buch von Jörg Leupold geht da sehr tief rein und es ist super hilfreich, weil diese menschliche Dimension halt extrem wichtig ist, um zu verstehen, gemäß Kübler-Ross-Kurve, Change-Kurve, welche menschlichen Reaktionen passieren einfach und wie zugänglich ist in welcher Situation auch das Gegenüber. Soll heißen, ich, der leider solche Gespräche auch führen musste, wenn ich gerade sage, Mensch, Erwin, es tut mir leid, aber in der nächsten, wir haben keine weitere, ich mach's mal bewusst knallhart kurz, wir haben keine weitere Verwendung für dich in der Rolle. Und der ist 57 und hat das 30 Jahre lang gemacht, dann ist der im Schock, dann ist der in der Leugnung. Das heißt, man wird mit Lösungen noch gar nicht um die Ecke kommen. Das heißt, selbst als CEO, der Erwin super dankbar ist, weil er die Firma mit aufgebaut hat, weil er immer einen Rückhalt hat und ich konstruktive Lösungen bringen möchte, ist ja jetzt nicht der Zeitraum, weil der ist jetzt emotional mit der Nachricht einfach komplett dicht. Der ist komplett überfordert und da wird nicht viel passieren. Und du hast in deinem Buch auch direkt immer so, was ich ja schätze, so Key Takeaways. Das heißt, nach jedem Kapitel hast du auch so eine Zusammenfassung. Beim Kapitel 2 zum Beispiel ist es Ausgangslage verstehen und was steht wirklich auf dem Spiel. Erstens, Restrukturierungen hinterlassen emotionale Spuren, intern und extern. Auf diese Key Takeaways würde ich gerne mal mit dir eingehen, weil ich die extrem wertvoll finde. Mhm. Kannst du so ein bisschen direkt was zu dem ersten Punkt sagen? Ich hatte so ein bisschen angeteasert, aber gern mit deinen Worten. Welche emotionalen Spuren hinterlassen Restrukturierungen und bei wem?
Ja, eigentlich bei allen, die involviert sind. Also in erster Linie natürlich bei denen, die betroffen sind. Also du hast es gerade angesprochen, wer durch so ein Trennungsgespräch gehen musste, das ist etwas, wo uns tatsächlich auch unsere, also die Menschen, die wir begleiten, in der beruflichen Neuorientierung noch Monate später wortwörtlich zitieren können, was sie da zu hören bekommen haben. Ob das dann wortwörtlich überhaupt so gesagt wurde, keine Ahnung, aber das, was angekommen ist. Und die sind teilweise wirklich so verletzt aus diesen Gesprächen. Und das ist ja gar nicht, weil es böswillig ist in dem Moment von der Führungskraft, sondern es ist aus einer emotionalen Überforderung heraus, weil diese Gespräche einfach so herausfordernd sind. Können wir ja auch später nochmal ins Detail gehen. Das sind die Gespräche, aber natürlich auch diese Trennungssituation insgesamt. Ich muss nach vielen Jahren plötzlich mich wieder neu aufstellen, Job ist Identität, das ist eine Heimat, meine Kollegen sind vielleicht meine Freunde geworden, das ist ein Riesenverlust. Also natürlich hinterlässt das unfassbare emotionale Spuren bei den Betroffenen, wo wir auch häufig erstmal ganz viel Arbeit investieren müssen, überhaupt erstmal so eine emotionale Stabilität und nach vorne gucken wieder zu erreichen, wo man überhaupt erst sich neu beruflich aufstellen kann. Also das ist ja nicht, okay, alright, Job verloren, jetzt gucke ich mal, was ich kann und jetzt bewerbe ich mich. Ne? Also wenn Menschen schnell wieder loslegen, ist das in der Regel eher Aktionismus aus einer emotionalen Überforderung, als dass das tatsächlich ein rationales, geplantes Neuorientieren ist. Also diese Verarbeitungsphase ist ganz, ganz wichtig. Das sind die Betroffenen, auf die wird ja auch am meisten geschaut. Was dann ganz oft vergessen wird, sind die, die im Unternehmen bleiben. Und die, die bleiben, durchlaufen, also gibt es auch viele Forschungen zu, tatsächlich ein sogenanntes Survivor Syndrome. Und dieses Survivor Syndrome, das hat ganz, ganz viele Facetten. Es fängt damit an, dass Menschen, die es dann nicht getroffen hat, sich ganz oft schuldig fühlen sogar. Also so ein bisschen Schamgefühle haben, dass sie jetzt bleiben durften und dass es sie nicht getroffen hat. Und das kann durchaus auch emotional einiges auslösen. Bis hin dann natürlich auch zu Themen, dass das Vertrauen in die Verantwortlichen in dem Moment, je nachdem, wie dieser Prozess gestaltet wurde, verloren gegangen ist und die Menschen ganz viel Loyalität an der Stelle zu ihrem Arbeitgeber verlieren und auch Identifikation mit dem Arbeitgeber verlieren. Und das kann sich dann, sag ich mal, unterschiedlich stark äußern. Also manche verlieren einfach dann ein Stück weit Engagement und gehen so ein bisschen in so ein, ja, ich kann ja der Nächste sein und ich reiß mir jetzt hier kein Bein mehr aus, ich mache einen guten Job, aber das ist jetzt nicht mehr für mich wie Familie, bis hin auch zu verdeckten und offenen Widerstand, dass Menschen wirklich dann anfangen, auch zynisch zu werden. Also ein ganz typisches Muster ist, dass in so Unternehmen, wo das nicht gut gemacht wurde, dann in dieser Phase danach so Zynismus allgegenwärtig ist und das Management sagt was und es wird nicht mehr ernst genommen und es wird immer wieder hinterfragt, so, ja, neue Strategie, das führt doch eh wieder nur zur nächsten Welle und so weiter. Das sind alles so Faktoren. Was auch durchaus passiert, sind nochmal ungewollte Kündigungen von Leistungsträgern kurz nach so einer Welle. Oder, und das ist fast noch schlimmer, gerade wenn antizipiert wird, dass es nochmal eine weitere Welle gibt, dass Menschen, die eigentlich kreuzunglücklich in ihrem Job sind, überhaupt nicht mehr an das Unternehmen glauben, sagen, aber ich gehe doch jetzt nicht. Ich warte bis zur nächsten Welle. Ich gehe doch hier nicht ohne Abfindung. Und dann plötzlich man lauter Menschen hat, die überhaupt gar kein Commitment mehr haben und eigentlich nur darauf warten, dass sie endlich mit Abfindung gehen dürfen. Also fürchterliches Szenario. Und du hattest auch schon angesprochen, es kann natürlich auch passieren, dass dann Wissen verloren geht, dass Prozesse nicht mehr funktionieren. Also das ist so die Innensicht, wo es manchmal wirklich eine auch bis zu jahrelange Phase gibt, wo das spürbare Narben hinterlässt im Unternehmen intern, aber auch extern. Also wir haben eine große Benchmark-Studie gemacht mit der DGFP, der Deutschen Gesellschaft für Personalführung, und mit BCG, der Boston Consulting Group. Da haben insgesamt über 250 Unternehmensverantwortliche teilgenommen, und wir haben gefragt zu allen möglichen sowohl Instrumenten als auch Ergebnissen von Restrukturierungsprojekten in den letzten 3 Jahren. Und ich glaube, die überraschendste Erkenntnis für mich aus dieser Studie war, dass 77% der teilnehmenden Unternehmen gesagt haben, sie haben entweder parallel oder kurz nach der Restrukturierung wieder neue Profile eingestellt. Und ich finde es ja erstmal eine gute Nachricht, weil das heißt, dass wir in Deutschland nicht einfach nur Stellen abbauen und uns immer kleiner schrumpfen und bald hier niemand mehr Arbeit findet, sondern das heißt ja, dass wir über wirklich Transformation reden, wo auf der einen Seite Profile wegfallen, auf der anderen Seite aber auch neue entstehen. Das ist ja toll. Also finde ich erstmal eine ganz tolle Nachricht. Heißt aber natürlich auch, dass Unternehmen nach so einer Phase am Arbeitsmarkt noch als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen werden sollten, weil sie ja wieder richtig gute Leute einstellen wollen. Und das ist ein Effekt, den man eben auch sieht, dass die Arbeitgebermarke in den allermeisten Fällen in so einem Prozess leidet. Also ist ja auch intuitiv, ne? In dem Moment, wo das irgendwie in die Presse gerät, denkt man, das Unternehmen steckt gerade in Schwierigkeiten. Und ganz oft ist es eben so, dass sowohl Betroffene, also Menschen, die das Unternehmen verlassen, als auch Bleibende dann auch gern mal auf den Arbeitgebermarkenbewertungsportalen, also Kununu oder Glassdoor, dann entsprechende Bewertungen hinterlassen und sagen, das war jetzt mal wirklich unterirdisch. Also man kann da manchmal erstaunliche Dinge nachlesen. Und auch mit Kununu haben wir dazu eine Studie gemacht und haben eben gesehen, dass es wirklich auch zahlenseitig so ist, die Arbeitgebermarke leidet. Interessant war aber eben nicht in allen Fällen. Also es gibt durchaus Unternehmen, wo die Arbeitgebermarke nicht leidet. Und das war dann für uns natürlich auch ein Anlass, nochmal genauer hinzugucken und zu gucken, was haben diese Unternehmen denn eigentlich anders gemacht. Also es muss nicht so sein.
Du bringst gerade einen ganz spannenden Punkt auf, was diese Sozialdynamik betrifft. Also Punkt 1, glaube ich, das ist eine These, die ich als Betriebswirt ja gar nicht von der Hand weisen will oder würde. Viele nutzen solche Wellen auch zum Durchkehren. Ich sage, das ist jetzt kein sehr menschlicher Begriff, aber das passiert. Das heißt, okay, wir haben gerade eine schwierige Marktsituation, aber das kriegen auch alle mit. Das heißt, die Belegschaft kriegt es mit, die Medien kriegen mit. Und jetzt gibt es auch mal die Möglichkeit, so ein bisschen Hausputz zu machen. Das hätte ich in normalen wirtschaftlichen Situationen vielleicht nicht hinbekommen. Das heißt, das glaube ich, das passiert einfach. Und ich hatte einfach gestern wieder mit einem Geschäftsführer von einer großen Firma, ein Unternehmen, wo man sagt, okay, da ist eine Person, die ist Mitte 40, die wird eher schon die ganze Zeit immer störrischer, ist nicht produktiver, nutzt neue Technologien nicht und wird so ein, im Englischen nicht so schön, aber ist also ein Pain in the Ass für dann die Führung. Aber die Coaches, die hier zuhören, können ja sagen, das ist kein wertschätzender Begriff. Ja, aber es ist Real Talk, wenn man quasi in Management Boards dann irgendwie unterwegs ist und bestimmte Personenkreise spricht. Und gleichzeitig kommen halt neue Personen in den Bereich rein, Mitte 20, Informatiker aus Indien mit einem Drive. Und ich habe jetzt selber gerade ein interkulturelles, junges Team geleitet. Das ist einfach so vitalisierend, diese Energie, diesen Anspruch an digitale Tools zu haben, dass man merkt, okay, dieses Team bringt es halt wirklich nach vorne. Und jetzt ist ja Mitte 40 kein Alter. Ich bin selber Mitte 40, das heißt, ich kann das ruhig sagen. Aber man merkt, dass diese Generationsunterschiede bei allem, worüber man schimpfen kann, wirklich ein anderes Mindset als Digital Natives mitbringen. Und ich habe selber ein Marketing-Team geleitet und alle diese Funktionen, die ich damals hatte, und das war ein mega tolles Team, kann ich jetzt digital komplett abbilden. Das heißt Content Creation, Bildvisualisierung etc. Das heißt, es gibt, glaube ich, einen riesengroßen Transformationsdruck und es ist schwierig für Mitarbeitende, das zu verstehen, zu internalisieren. Und das ist die Frage. Und das, was ich habe mir gerade so ein Bild gemalt, was du gerade, nachdem du gesprochen hast, und das ist ein Venn-Diagramm mit zwei sich überschneidenden Kreisen. Das heißt, ich habe so eine alte Belegschaft und ich habe eine neue Belegschaft. Und von bestimmten Leuten werde ich mich trennen und bestimmte werde ich im Unternehmen halten. Und gleichzeitig, und das habe ich in unterschiedlichen Organisationen erlebt, gibt es das, was du gesagt hast, diese Narben und diesen Zynismus. Denn es gibt diese, ich nenne es mal alte Garde. Ich nehme es ein Beispiel, ich habe es beim Kommando Spezialkräfte erlebt, wo ich war im Coaching, wo ganz viel nach den Skandalen, salopp gesagt, versetzt wurde, wo es Strafverfahren gab. Und dann kamen neue, die eine total neue, frische Energie hatten, damit gar nichts zu tun hatten. Und das war in dem Bereich eine ganz andere Energie. Und trotzdem gab es noch die Alten, die ganz verbrannt waren mental, die geschürft waren durch diese ganzen Prozesse, die durchlaufen sind. Und das erlebe ich quasi auch in Unternehmen. Du hast eine Belegschaft, die hat diese Transformationswelle, das hast du gerade so schön beschrieben, überlebt und gleichzeitig kommen jetzt die Neuen reingespült, die eine ganz andere Energie haben. Und was ich spannend finde, und da würde mich deine Erfahrung interessieren, weil ich auch andere Gespräche hatte, wo es nach M&A-Projekten ist. Das heißt, ich habe lange für BioNTech gearbeitet, wo ganz viel Merger Acquisition Board war, wo ganz andere Firmenphilosophien, Unternehmenskulturen hinzukamen. Leute wurden entlassen. Also ich finde, das ist menschlich eine extrem große Herausforderung für Führungskräfte, diese Kulturen, diese Emotionen zu vereinen. Was würdest du empfehlen, wie geht man als Führungskraft mit diesen menschlichen Sozialdynamiken um?
Ja, da waren jetzt ganz viele Aspekte. Also ich komme gleich zu deiner Frage, aber so ein paar möchte ich gerne noch mal aufgreifen, die du gerade eben gesagt hast. Und zwar einmal zu dem Thema so die Survivors und wie ist die Stimmung und dann kommen neue rein. Vielleicht erstmal, es gibt eine ganz, ganz spannende Studie von der Firma CultureAmp. Das ist eine Firma, die kommt, glaube ich, aus Australien. Die macht eigentlich Mitarbeitendenbefragungen. Und die machen aber auch viele Studien zum Thema Kultur. Und die haben ermittelt, dass das ganz oft so ist nach so einer Restrukturierung, dass eben wirklich auch sichtbar in Mitarbeitendenbefragungen die Stimmung im Keller ist, auch entlang ganz vieler Dimensionen, Engagements im Keller. Und was die gesehen haben, ist, dass ganz oft erst in dem Moment wieder kippt, wenn ein signifikanter Anteil neuer Mitarbeitenden eingestellt wurde. Also wenn man deren Studie glaubt, ist das eigentlich fast schon gar nicht möglich, sozusagen aus der überlebenden Belegschaft heraus wieder das zu drehen, sondern eigentlich ist es erst wieder, wenn unbelastete Menschen reinkommen, neue Dynamik, neuen Spirit reinbringen und irgendwann kippt dann sozusagen, kriegt das so eine kritische Masse und dann kippt die Stimmung wieder ins Positive, weil einfach diese Erinnerung nicht mehr so präsent ist an diesen Schmerz und die Narben nicht mehr so präsent sind. Das fand ich ganz interessant und spricht aber durchaus eben auch dafür, ganz bewusst auch in Teams sozusagen zu deiner Frage auch dazu mischen und zuzulassen, dass eben neue Menschen reinkommen, wo es die Themen dann plötzlich mal wieder neue werden und man nicht mehr ganz so sehr in der Vergangenheit behaftet ist. Aber wo ich nochmal drauf eingehen wollte, ist sozusagen das Durchkehren. Weil auch gerade mit diesem Beispiel, dieses Mitte-40-Jährigen, also an einer Stelle würde ich ganz vehement einmal Einspruch erheben, und das hast du garantiert auch nicht so gemeint, also wir erleben ganz viel Altersdiskriminierung. Und ich erlebe das, und auch da gibt's ja ganz viel Forschung und Studien, dass das völlig ungerechtfertigt ist. Also ich bin ja sogar schon über 50 und würde sagen, bin sehr digital und erlebe das, dass es da so viele Menschen gibt in den 50ern oder auch 60ern, die unfassbar digital sind. Und es gibt auch Menschen jüngeren Alters, wo ich manchmal denke, sag mal, dafür, dass du Digital Native bist, hast du das irgendwie alles noch nicht verstanden, was da so geht. Deshalb, also kann ich nur appellieren, auch an Menschen, die einstellen, schaut nicht so sehr aufs Alter. Aber es ist ja schon so, es gibt diese Menschen, die im Unternehmen sozusagen innerlich schon in der Rente sind, ne? Und oder vielleicht eben dauerhaft in diesem zynischen, störrischen Widerstand, den du beschrieben hast. Und da würde ich sagen, auch durchaus aus positiver Erfahrung, auf jeden Topf passt ein Deckel. Und das ist ja nicht so, dass die Menschen per se zu doof und zu störrisch sind, sondern die sind einfach da jetzt nicht mehr am richtigen Ort. Und auch im Sinne von Performance Management, ist jetzt ein bisschen Exkurs, aber auch da unterstützen wir hier und da, kann ich nur ermutigen, auch mal zu dieser Maßnahme einer Trennung, also eines Aufhebungsangebots zu greifen. Manchmal tut man nicht nur sich selbst und dem Team, sondern auch den Menschen gefallen, dass man da immer einen gewissen Tritt in den Hintern gibt und sagt, ganz ehrlich, du bist hier nicht mehr an der richtigen Stelle. Und Menschen blühen manchmal so auf, wenn sie dann wieder in ein anderes Umfeld kommen und einfach wieder neu durchstarten können. Und in größeren Unternehmen ist das manchmal auch im Unternehmen möglich, dass man einfach sagt, ich setze jemanden nochmal an eine ganz andere Stelle und der fängt nochmal bei Null an. Und manchmal ist aber auch der Weg über draußen. Also deshalb, ich glaube, dieses Durchkehren in Anführungsstrichen hat eine sehr, sehr große Berechtigung und man tut Menschen einfach keinen Gefallen, sie sozialverträglich irgendwo sitzen zu lassen, wo sie aber ihren eigenen Wert auch schon nicht mehr sehen.
Ja, also vielen Dank. Ich muss natürlich ein bisschen dich provozieren, weil wenn wir beide zu weich hier agieren, ja, ja, dann hat das wenig Unterhaltungsformat. Ja,
absolut.
Nein, und ich glaube, genau das ist, wenn ich jetzt auf das Thema individuelle Resilienz schaue und dann auf so ein bisschen gucke, was hat individuelle Resilienz zu tun, was sind so die drei Ebenen der Salutogenese, Verstehbarkeit, Handhabbarkeit, Machbarkeit. Also dieses, und das geht halt komplett verloren, wenn man sich in so einer Organisation hilflos gefangen fühlt. Punkt eins, man versteht die Prozesse nicht mehr. Warum? Weil sie teilweise nicht klar kommuniziert sind. Teilweise, weil es keine klare Strategie gibt. Und ich hatte jetzt letztens gerade das Gespräch mit dem Lektor vom Fahlen Verlag, Dennis Brunotte, der sagt, interessanterweise fangen jetzt, wo alles so extrem iterativ, agil wird, jetzt fangen die Unternehmen erst wirklich mit strategischer Arbeit an. Das finde ich interessant, weil Strategie funktioniert ja kaum noch. Ich überspitze ein wenig, weil die Zyklen so kurz sind. Früher hätte man 5-Jahres-Strategie machen können, aber heute verändert sich sehr viel Schlag auf Schlag. Das heißt, Strategie wird wichtiger. Und die Frage ist, wie klar ist die Strategie kommuniziert? Und auch das ist ja Real Talk. Was passiert, wenn ich sage, ich plane jetzt in einem halben Jahr die erste Kündigungswelle, in einem einen Jahr die zweite Kündigungswelle etc.? Und was passiert dann mit der Produktivität des Individuums in der Zeit, wenn der weiß, okay, in einem Jahr werde ich gefeuert oder ich werde schon im halben Jahr gefeuert? Ist die innere Kündigung dann schon safe oder geht er in den Widerstandskampf, um nochmal Leistung zu zeigen, um nicht darauf zu kommen? Und das ist ja, was menschlich passiert, hochdramatisch, was das an Stress aussetzt etc. Und das ist natürlich ein Spannungsdreieck, wo ich gerade beim Outplacement, wo ich jetzt auf deine Antwort gespannt bin, weil es gibt natürlich nicht die richtige Antwort, nicht bei dem Thema. Aber welche Kommunikationsstrategie siehst du denn bei dem Thema Outplacement, Kündigung?
Ja, also da gibt es einmal natürlich die Perspektive, also es gibt ja so verschiedene Phasen. Es gibt die erste Phase, wo klar ist, dass Menschen das Unternehmen verlassen müssen, ungewollt. Es gibt die Phase, und wo man aber noch nicht weiß, wen betrifft es denn eigentlich. Dann gibt es die Phase, wo klar ist, wen betrifft es individuell und die Menschen auch individuell angesprochen werden. Und es gibt dann die Phase danach, wo sich alles neu sortiert. Und kommunikativ gibt es in den drei Phasen natürlich unterschiedliche Notwendigkeiten. Gerade in dieser ersten Phase versuchen Unternehmen, die Kommunikation häufig so weit wie möglich rauszuzögern, bis alles möglichst klar ist. Und das ist natürlich, hat durchaus eine Berechtigung, dass ich versuche, das erstmal unter der Decke zu halten, damit eben genau das nicht entsteht, dass alle Menschen sich Sorgen machen im Unternehmen, keiner mehr irgendwas entscheidet und jeder denkt, mich könnte es ja treffen und jeder eigentlich gedanklich schon abschaltet. Das ist aber natürlich extrem gefährlich, diese Kommunikation zu lange rauszuzögern, weil natürlich bleibt etwas, was im Kleinen geplant ist, nicht lange unter der Decke. Und der Worst Case ist natürlich, dass irgendwie über die Presse oder über irgendwelche Gerüchte durchsickert. Selbst wenn das nicht passiert, ist es häufig so, dass die Menschen das ja spüren, das, was im Argen ist. Und das ist auch etwas, was psychologisch natürlich unfassbar belastend ist, wenn ich das Gefühl habe, irgendwas gibt's hier im Raum, was mir nicht gesagt wird. Ne? Deshalb wäre meine Empfehlung auch immer, möglichst frühzeitig, möglichst transparent zu kommunizieren, auch wenn dann noch nicht alles klar ist und Menschen da ernst zu nehmen und es in Kauf zu nehmen, dass man Menschen in eine gewisse Unsicherheit in dem Moment stürzt. Aber wenn man Menschen das Gefühl gibt, ich gebe ihnen so viel Transparenz wie möglich, nimmt das auch wieder ein bisschen Unsicherheit raus. Weil auch dieses Gefühl, da ist irgendwas, was mir nicht gesagt wird, erzeugt ja wahnsinnig viel Unsicherheit. Also das ist so die erste Phase. Und dann, wenn feststeht, wen es betrifft, ist häufig ganz stark der Fokus auf die Betroffenen. Und das ist ja auch richtig, also Trennungsgespräche ordentlich vorzubereiten, das macht Sinn. Aber ganz oft werden die Verbleibenden in der Phase vergessen. Und das ist etwas, wo ich auch nur appellieren kann, in dieser Phase durchaus auch Retention-Gespräche zu führen. Also mit denen, die bleiben sollen, auch zu sprechen und die ganz explizit zu motivieren und denen eben auch genau diese Perspektive zu bieten. Also du hast ja von der Strategie gesprochen, die häufig nicht klar ist. Was wir ganz häufig sehen, auch dann in einer Betriebsversammlung oder na, vielleicht in der Betriebsversammlung, aber in einer Führungskräfteinformation. Also es ist ja häufig so, die Führungskräfte werden vorab informiert, dann gibt es eine Betriebsversammlung, dann werden die einzelnen Menschen angesprochen. Und gerade in dieser Führungskräfteinformation sehen wir dann häufig so dieses typische Beraterslide, wo man sieht, so, wir müssen jetzt 10% Kosten sparen und dann sieht man so das Treppenchart, Kosten vorher und dann kommt die erste Maßnahme, hier werden Sachkosten gespart und da gibt es ein Altersteilzeitprogramm und da setzen wir jetzt auf betriebsbedingte Kündigung und dann gibt es noch 2-3 andere Maßnahmen und dann habe ich 10% Kosten gespart und dann geht's direkt rein und wie machen wir das jetzt konkret und was sind die nächsten Schritte? Und das ist die Kommunikation. Und diese Führungskräfte, klar, es wird kommuniziert, was jetzt unmittelbar ansteht, aber die sehen jetzt, okay, die Strategie des Unternehmens ist jetzt 10% Kosten zu sparen. Und das ist aber ja kein Zielbild, sondern das fühlt sich erstmal an wie, oh, jetzt geht's bergab. Und was so unfassbar wichtig ist, ist in dieser Phase auch gleichzeitig immer schon eine Perspektive zu geben. Einerseits sozusagen vorne zu sagen, warum ist das überhaupt nötig? Das wird auch häufig vergessen. Und dann aber zu sagen, was wird denn besser, wenn wir diese 10% Kosten gespart haben? Also warum müssen wir dann nicht in 2 Jahren das nächste Mal 10% Kosten sparen, sondern warum schaffen wir es dann vielleicht auch wieder, das als Basis für neues Wachstum zu nehmen? Oder was können wir dann auf dieser reduzierten Kostenbasis besser und effizienter tun? Und warum macht uns das erfolgreicher? Also diese Zukunftsperspektive zu geben, warum bin ich danach ein attraktiver Arbeitgeber? Warum lohnt es sich als Leistungsträger bei der Stange zu bleiben und nach diesem Durchkehren, Anführungsstrichen, dann auf einer, sag ich mal, sauberen Plattform wieder neu zu starten? So, und das kann ja tatsächlich auch ganz viel Schwung und Energie bringen danach, wenn ich danach klar habe, das ist jetzt die neue Strategie, da geht's, das sind die neuen Prozesse, die Struktur ist klar. Aber diese Klarheit gilt es eben auch in der Phase, denen, die bleiben, zu vermitteln. Wenn ich das nicht mitkommuniziere, dann sind die, die bleiben, in so einem Vakuum und sagen, wir haben mit 10% Kosten gespart und irgendwie Stimmung ist im Keller und eigentlich weiß ich gar nicht mehr, warum ich hier bin. So, und dann kommt nochmal die Phase danach, wo es dann natürlich auch darum geht, wirklich auch diese neuen Prozesse und Strategien zu leben, erste Erfolge sichtbar zu machen, ganz, ganz wichtig. So, da gehen wir ja gleich nochmal sicherlich in der Tiefe drauf ein, aber so, da gibt's einfach, das ist einfach so wichtig, diese Strategie und Perspektive in dem Moment klar zu machen, weil niemand gerne in einem Unternehmen bleibt, was eigentlich gerade nur noch im Abbau befindlich ist.
Ja, ich finde dein Kapitel 5 sehr spannend, weil es eine schöne Toolbox ist, im besten Sinne. Das heißt, ich sag mal, ich bin mal stumpf gerade, nicht nur Gelaber, sondern einen richtigen Werkzeugkasten mitbringt und mit auch einer Kategorisierung. Das heißt, auf Seite 96 deines Buches hast du eine schöne Übersicht zum Thema Umsetzungsoptionen, Alternativen zu betriebsbedingten Kündigungen. Und was ich ja schön finde, du hast es quasi auch so ein Ranking gemacht aus dieser Trias von Geschwindigkeit, Wirtschaftlichkeit und Resilienz. Ich lese mal einfach ein paar vor von den Instrumenten für die Zuhörerinnen. Kurzarbeit, Sabbatical, unbezahlter Urlaub, Einstellungsstopp und natürliche Fluktuationen, interne Versetzungen, Qualifizierung, Gehaltsrunde verschieben, Aussetzen, Altersteilzeit, Vorruhestand, individuelle Aufhebungsangebote, Freiwilligenprogramm und betriebsbedingte Kündigung. Kannst du mal so 1-2 Maßnahmen einfach nur vorstellen und sagen, okay, was sind so Vorteile, was sind Nachteile und auf den Dimensionen Geschwindigkeit, Wirtschaftlichkeit und Resilienz hat das welchen Einfluss, dass die Zuhörerinnen einfach mal so eine Idee kriegen, okay, was sind denn quasi Optionen zur betriebsbedingten Kündigung und welche Vor- und Nachteile bringen die mit sich?
Genau, also ich würde mal starten mit einem Instrument, was häufig ja so als erstes gezogen wird, das hatte ich vorhin auch schon angesprochen, das Thema Einstellungsstopp und das Setzen auf natürliche Fluktuation. Das ist natürlich etwas, was erstmal sozusagen vermeintlich etwas ist, was vielleicht die Stimmung im Unternehmen nicht so runterzieht, weil ich ja in dem Moment niemanden tatsächlich kündigen muss und niemand seine Stelle verliert. Tatsächlich ist das aber häufig ein Trugschluss, deshalb steht tatsächlich da in der Dimension Resilienz auch nur Mittel, weil das natürlich für ein Team unfassbar belastend ist, wenn ich jetzt einen Kollegen verliere, der eine Vakanz hinterlässt, ich kann die nicht nachbesetzen, plötzlich wird die Arbeit umverteilt auf alle anderen und die Arbeit fällt ja in dem Moment nicht weg, weil es nicht eine geplante Prozessneugestaltung ist oder ich nicht plötzlich ein Tool einführe, weshalb ich jetzt diese Rolle nicht mehr brauche und plötzlich knirscht es. So, und möglicherweise habe ich da auch noch einen Top-Leistungsträger verloren oder auch einen Wissensträger verloren und plötzlich funktioniert ein Prozess nicht mehr. Und das erzeugt natürlich so viel Reibung und ist auch etwas, was natürlich auch nicht planbar in einer gewissen Geschwindigkeit funktioniert, dass das etwas ist, was man natürlich übergangsweise angehen kann, aber was aus meiner Erfahrung oder nach meiner Einschätzung niemals das einzige Instrumentarium sein sollte, sondern ich halte es für extrem wichtig, schon immer auch geplant ranzugehen und mindestens mal, wenn es um Digitalisierung geht, mir das Instrument der internen Versetzung genauer anzugucken. Also wirklich auch geplant dann zu sagen, gut, ich habe vielleicht einen Einstellungsstopp da, das reißt jetzt irgendwo eine Lücke und jetzt gucke ich aber, wo ich vielleicht, wenn es eine wichtige Lücke ist, intern jemanden habe, der diese Lücke füllen kann. Und an anderer Stelle gestalte ich einen Prozess effizienter, sodass ich diese Person da auch wirklich entbehren kann. So in der Kombination kann das durchaus dann schon wieder Sinn machen, aber ist etwas, was natürlich in der Planung extrem aufwendig ist und durchaus ja auch nicht in einer hohen Geschwindigkeit funktioniert, ne? Weil häufig muss ich dann jemanden noch qualifizieren, einarbeiten. So, und wenn es schnell gehen soll, dann ist man natürlich schnell eben tatsächlich dabei, dass man wirklich Menschen auch konkret kündigen muss. Und da würde ich jetzt tatsächlich noch mal einmal das Freiwilligenprogramm hervorheben, was etwas ist, was wir immer wieder auch nicht müde werden zu empfehlen, weil das aus meiner Sicht wirklich eine unfassbar gute Alternative zu betriebsbedingten Kündigungen ist. Immer dann, also wenn ich jetzt natürlich ein gesamtes Werk schließe, komme ich um betriebsbedingte Kündigungen nicht drumherum. Da kann ich jetzt nicht sagen, wer möchte da freiwillig gehen. So, wenn ich aber jetzt zum Beispiel sage, ich habe jetzt eine Recruiting-Abteilung und weil wir nicht mehr so viele Menschen einstellen im Moment, brauche ich weniger Recruiter. Und zwar eigentlich brauche ich nur noch die Hälfte. Und ich sage jetzt, wir haben ein Freiwilligenprogramm. Und die Menschen sozusagen entscheiden im Prinzip selbst von den Recruitern, wer ein Aufhebungsangebot annehmen möchte und wer lieber bleiben möchte, dann ist das ein sehr valides Szenario. Und das Freiwilligenprogramm hat gerade auf der emotionalen Seite extrem viele Vorteile, weil die Menschen, selbst wenn sie sozusagen in dem Moment natürlich auch ungeplant ihre Rolle wechseln und auch in dem Moment noch keinen neuen Job haben, machen sie sich aber ja selbst auf dem Weg. Und du hattest vorhin die Change Curve angesprochen, das ist natürlich was ganz anderes, ob ich vor die Wahl gestellt werde und mir überlege, möchte ich jetzt in eine Veränderung gehen, als wenn mir jemand die betriebsbedingte Kündigung auf den Tisch knallt und ich in dem Moment eben genau in diese Verneinungsschleife potenziell der Change Curve rutsche, weil ich in dem Moment so, weil mir die Autonomie in dem Moment genommen wird von der Entscheidung. Und das Freiwilligenprogramm hat viele Vorurteile bei Verantwortlichen, unter anderem, dass da immer die Falschen gehen. Und wenn ich das schlecht mache, dann kann das tatsächlich auch passieren, ne? Wenn ich jetzt sage, im gesamten Unternehmen, jeder, der möchte, kann jetzt gegen eine Abfindung seinen Hut nehmen, dann werden sich natürlich vor allen Dingen die, die gute Jobchancen haben, das heißt also vielleicht die jüngeren High Potentials, die sich gute Jobchancen ausrechnen, werden dann gerne die Abfindung nehmen und gehen und dann habe ich vielleicht eine Unwucht im Unternehmen. So, deshalb sagen dann die Juristen immer, ja, man braucht die doppelte Freiwilligkeit. Das heißt, ich mache so ein Angebot und das ist dann freiwillig für Mitarbeitende, aber auch freiwillig auf der Arbeitgeberseite. Das heißt, wenn dann mein junger High Potential ankommt und sagt, ich möchte das jetzt gerne machen, dann kann ich dem immer noch sagen, ja, du nicht. So, das ist natürlich auch nicht günstig, da sind wir wieder beim Emotionalen, weil dieser High Potential hat ja die Abfindung schon geplant, um sich eine Wohnung zu kaufen und war gedanklich schon im Bewerbungsprozess. Der ist jetzt total enttäuscht, dass er nicht gehen darf und ist jetzt auch nicht mehr motiviert dabei. Das heißt, was tatsächlich sehr, sehr gut funktioniert, ist, und das ist etwas, was man natürlich dann mit den Sozialpartnern im Betriebsrat so auch vereinbart bekommen muss, aber wir sehen ganz, ganz viele Fälle, wo das sehr gut funktioniert, dass man das als Anspracheprogramm ausgestaltet. Also das heißt, man spricht tatsächlich, also man hat erzeugt sozusagen eine Liste von Namen in Abstimmung mit dem Betriebsrat, von Menschen, die in Rollen sind, die wegfallen, die man dann anspricht und ihnen zum Beispiel 4 Wochen oder 3 Wochen Zeit gibt und sagt, in den 3, 4 Wochen kannst du entscheiden, ob du das Angebot annehmen möchtest oder nicht. So, und dann wird man sicherlich nicht sozusagen 100% der Zielzahl hinbekommen, sondern vielleicht 80%, 85% der Angesprochenen entscheiden sich dafür. So, und die restlichen 15%, da wird dann vielleicht das Programm nochmal geöffnet, dass dann alle sich nochmal melden können, die möchten. Oder man spricht nochmal weitere Personen in der zweiten Welle an. Oder man kann immer noch auch dann für diese 15%, die noch fehlen, betriebsbedingte Kündigungen aussprechen. Also das ist so, und das ist ein sehr, sehr schönes Modell, weil man in dem Moment Menschen die Wahl lässt, aber weil man auch die Möglichkeit hat, nicht an Sozialkriterien gebunden zu sein. Also bei betriebsbedingten Kündigungen ist es ja häufig auch so, dass es die Falschen trifft aus Arbeitgebersicht. Weil die Kriterien so gestaltet sind, dass dann vielleicht auch die jüngeren High Potentials gehen. Und im freiwilligen Programm kann man natürlich auch ganz gezielt, ich sag mal,
warte mal jetzt kurz, weil den Punkt würde ich gerne als Klartext noch ein bisschen rausarbeiten, weil den hast du jetzt diplomatisch schon so ein bisschen umgangen, aber ich sag's mal hart in, oder ich, das, was ich rausgehört habe, kannst du mir gerne sagen. Ja. Also der Betriebsrat sagt ja, okay, wen können wir aus Sozialprogrammen halt nicht aus dem Unternehmen rausretten? Wer ist quasi eigentlich fest drinne? Und gleichzeitig, und es geht jetzt nicht um die menschliche Komponente, sondern es geht um die rein betriebswirtschaftliche, ist die Person, die bleibt für uns der produktivste, relevanteste Faktor, oder ist es wer anders? Und das ist, glaube ich, das, was so ein bisschen dahinter steht, dass quasi die, die dann vorgeschlagen werden, zu kündigen, nicht unbedingt sind die, die ich quasi, von denen ich mich gerne als Produktionsfaktor verabschieden würde.
Genau. Und das kann manchmal auch aus Sicht wirklich von allen durchaus vorteilhaft sein. Also ich gebe jetzt auch noch mal ein ganz, ganz plakatives Beispiel. Ich habe vielleicht jemand, der hat eine Behinderung. Den könnte ich in einem Sozialplan mit betriebsbedingten Kündigungen nicht kündigen, weil er sozusagen auf dieser Liste nach Sozialkriterien nicht drauf wäre. Aber vielleicht ist das jemand, der gute Jobchancen hat, der aus eigenen Stücken sagt, ich habe überhaupt gar kein Problem damit, jetzt zu gehen. Ich freue mich über eine Abfindung und ich werde schon was finden. Und der so ein Angebot dann annimmt. Das ist im freiwilligen Programm möglich. Und dafür ist jemand anders, der vielleicht eigentlich auf der Liste wäre, nach bei betriebsbedingten Kündigungen, aber sich schwer tun würde, was zu finden, dann hat die Möglichkeit, das Angebot nicht anzunehmen. Und das ist etwas, wo man den Menschen die Wahl lässt, was ich durchaus auch im Sinne von Sozialverträglichkeit finde, da kann man auch gut hinterstehen, weil Menschen ja die Wahl haben. Vielleicht noch einmal, um ein letztes Instrument noch mal rauszupicken, was Arbeitgeber sich häufig so vorstellen, ist, dass sie das nicht über ein Freiwilligenprogramm machen, sondern über individuelle Angebote. Also ich versuche auch jetzt vielleicht, mich hier irgendwie so rauszustehlen, dass ich das mit dem Betriebsrat gar nicht besprechen muss. Ich strecke das einfach mal über 2 Jahre und über die 2 Jahre spreche ich immer mal hier und da Einzelne an und mache denen so ein individuelles Aufhebungsangebot. Ich mache das irgendwie so über Einzeltrennung. Am Ende sind doch 50 Leute zusammengekommen, aber ich mache das hier mal so einzeln. Und das ist ein Instrument, wo ich ein bisschen warnen würde, weil einerseits, gerade wenn es dann doch eine größere Anzahl kumuliert betrifft, dann ist es bei weitem nicht so, dass man das mit dem Betriebsrat nicht abstimmen muss. Also da ist es schon wichtig, sich auch rechtlich sehr klar zu sein. Und vor allen Dingen ist es natürlich so, dass man in dem Moment mit jeder einzelnen Person neu die Konditionen aushandelt. Also jede einzelne Person wird einen Rechtsanwalt einschalten und anfangen, nochmal wieder sozusagen rund um die Konditionen des Aufhebungsvertrags zu verhandeln. Und das ist wiederum eben auch ein Vorteil in so einem koordinierten Freiwilligenprogramm, dass ich einmal die Konditionen festlege und das ist dann take it or leave it, ne? Also jede kann sich entscheiden, diese Konditionen anzunehmen oder eben auch nicht, und ich spare mir diese individuellen Verhandlungen.
Ja, super. Also ihr seht, ihr werdet dort in dem Buch einfach eine sehr hilfreiche Struktur und Übersicht finden. Ich mag solche Übersichten, weil sie einfach schnellen, praktischen Zugang liefern. Und es gab in deinem Buch noch eine weitere Übersicht, die ich noch nicht kannte, die ich total interessant fand. Und zwar gibt es auf Seite 153 so eine Abbildung zum Thema Bewältigungsstrategien Verbleibender nach einem Stellenabbau. Ich gehe heute gerade in dem Podcast sehr stark auf diese Verbleibenden auf, weil ich habe das Gefühl, es gibt sehr viel gute Literatur, auch zum Thema Mitarbeitergespräch, Kündigungsgespräch etc. Aber gerade was ich extrem spannend finde, ist wirklich, was es mit der Psyche des Unternehmens, des Individuums in diesen Transformationsprozessen. Und deswegen fand ich dein Quadrantenmodell, deiner Matrize hier extrem schön, mit dem 4 Quadranten pflichtbewusst, engagiert, frustriert und Widerständler. Und würde mich freuen, wenn du uns das nochmal ein bisschen erklärst, wie die sich zusammensetzt.
Ja, also diese Übersicht kommt tatsächlich auch aus einer wissenschaftlichen Studie, wo in mehreren Unternehmen von Wissenschaftlern Menschen befragt wurden. Und daraus ist diese Übersicht entstanden. Und diese 4 Quadranten haben quasi zwei Achsen. Die eine Achse ist, wie sehr identifizieren sich Menschen nach so einer Restrukturierung mit dem Unternehmen? Also gibt es weiterhin eine hohe Identifikation oder eine geringe Identifikation? Und dann gibt es auf der zweiten Achse eine Differenzierung, wie zeigen sie oder wie hoch ist ihr Engagement und sozusagen wie verhalten sie sich. Und es gibt da einmal sozusagen das passive Verhalten und Engagement und es gibt das aktive Verhalten und Engagement. Und wenn wir jetzt mal reingehen, du hast sie schon angesprochen, es gibt die Pflichtbewussten, die haben tatsächlich auch nach der Restrukturierung weiterhin eine hohe Identifikation mit dem Unternehmen, die sind sehr loyal und zuverlässig, aber die sind eher passiv. Ne? Die sind nicht im Unterschied zu den Engagierten, sind die nicht mehr voll dabei, sondern die sind eher so im Dienst nach Vorschrift Routine verhalten. Aber die sagen, ich war jetzt so lange hier, das ist irgendwie mein Arbeitgeber, den lasse ich jetzt nicht im Stich. Aber so richtig, also die haben mich jetzt sehr enttäuscht, aber deswegen ist ja kein Grund, jetzt hier in Widerstand zu gehen. Ich bin schon noch dabei. So, die Engagierten, das ist natürlich der Best Case. Das sind die, die weiterhin aktiv engagiert sind, die hohen Einsatz zeigen, die sich weiterhin eben identifizieren, also an die Zukunft des Unternehmens glauben. So, und dann gibt's die beiden Gruppen, die geringe Identifikation haben. Das sind einmal die aktiv in den Widerstand gehen, die Widerständler, die wirklich sagen, was soll der ganze Mist? Ich habe hier, also ich gehe wirklich in eine Blockadehaltung, ich habe auch offene Kritik. Das ist unbequem, aber das ist etwas, wo man als Unternehmen und auch als Führungskraft ja noch gut mit umgehen kann, weil man mit den Menschen ja in eine Diskussion gehen kann. Die Gruppe, die eigentlich die herausforderndste ist, das sind die Frustrierten, die haben geringe Identifikation, also Vertrauen verloren. Und sind in ihrem Verhalten aber passiv. Also die zeigen das nicht so richtig offen. Die haben das Gefühl, betrogen worden zu sein und ziehen sich aber eher zurück und sind eben nicht mehr pflichtbewusst, sondern sind wirklich nur noch minimal engagiert und sind vielleicht sogar im Stillen auch im Widerstand und agieren vielleicht manchmal sogar auch U-Boot-mäßig sozusagen eigentlich gegen die Strategie. Also das sind so diese typischen Verhaltensweisen, dass man sagt, früher war alles besser und man bleibt heimlich beim alten Prozess, obwohl es eigentlich schon einen neuen definierten Prozess gibt. Die Menschen gehen aber nicht in den offenen Widerstand, die sprechen das nicht an, ne, sondern die machen das einfach heimlich. Und das sind die, mit denen man tatsächlich eigentlich den schwierigsten Stand hat, auch als Führungskraft. Man muss das erstmal mitbekommen, dass die Menschen in dieser Rolle sind, dieses passiven Widerstands, und gleichzeitig muss man natürlich irgendwie mit diesen Menschen ins Gespräch kommen, auch darüber, um überhaupt auch daran arbeiten zu können, ne? Und eben je nachdem, wie das Projekt gelaufen ist, verteilen sich diese Gruppen natürlich auch in unterschiedlichen Anzahlen. Also Best Case ist, man hat viele Engagierte und vielleicht ein paar, die zumindest noch pflichtbewusst sind. Wenn es schlecht läuft, dann tummeln sich alle Menschen im Bereich der Widerständler und vor allen Dingen eine große Gruppe im Bereich der Frustrierten. Und das ist das, hatte ich ja vorhin schon angesprochen, wo dann in Meetings ganz viel Zynismus entsteht und man so ein in Meetings so ein gemeinsames Verständnis hat, dass ja alles Mist ist und vermeintlich redet man in Meetings noch über die Sache, aber eigentlich sind alle gedanklich dabei, dass früher alles besser war.
Ja, also ich erlebe das als Berater und Coach in unterschiedlichen Unternehmen, unterschiedlichen Bereichen und das ist so richtig, da fühlt man, wie einem die ganze Energie aus dem Körper gesogen wird. Hm. Das heißt, da ist so eine, also ist nur so ein Tipp für die, die sich fragen, ja, wie erkenne ich es denn so ein bisschen? Das ist schon, man merkt es an Mimik, Gestik, Körperhaltung, Zynismus, eine in sich Gekehrtheit, eine nicht zeigen, nichts Proaktives. Und da muss man reingehen, weil das setzt sich fort. Und die Leute, also es hat auch was mit individueller Resilienz zu tun, die werden auch einfach krank. Also das belastet die Menschen halt selbst auch extrem, weil das sind die Leute, die montags keinen Bock zur Arbeit zu gehen haben, weil das nicht mehr was Lebensbejahendes ist. Es ist keine lebensbejahende Atmosphäre, keine produktive Atmosphäre. Und das belastet die Menschen extrem. Also ich habe das viel im Bereich Verwaltung, erlebe ich das ganz viel. Ne? Leute, die ihren goldenen Käfig haben, die wissen, die haben die Pensionen, die sind jetzt schon so lange drin, die dann so eine Sunk-Cost-Fallacy haben und sagt, naja, ich habe jetzt schon so viel Lebenszeit hier investiert, ich habe den goldenen Käfig, ich will ja einfach nicht mehr raus, aber ein hohes Maß an Frustration haben. Und es geht gar nicht um die Wertung, ob es berechtigt oder unberechtigt ist, aber im Prinzip ist es eine Lose-Lose-Situation. Wenn man die Führungskraft hinzugibt, dann Lose-Lose, das heißt, die Organisation hat keinen guten Mitarbeiter, die Führungskraft kommt aus diesem Dilemma nicht heraus und das Individuum selbst ist auch nicht glücklich. Und da ist dann wirklich auch Führung gefragt, da muss man reingehen, denn das lähmt die Organisation, es erschwert die Führung und das Individuum ist auch nicht glücklich. Und da muss man schauen, ob man da neue Wege findet. Deswegen finde ich diese Matrix, dieses Quadrantmodell total hilfreich, um mal so eine Brille aufzusetzen. Es geht nicht um Schubladendenken, aber es geht schon um Kategorisierung. Okay, ich achte mal im Meeting nach so einer Transformation, wie hat sich auch das Verhalten der Individuen verändert? Das heißt, das hat ja auch viel mit zu tun. Wie war Michael vorher, wie ist er Michael jetzt? Und daran kann man auch Wesensveränderungen so ein bisschen erleben von Charakterieren.
Ja, absolut. Also ich glaube, es ist so, diese ehrliche Bestandsaufnahme ist total wichtig in dieser Phase. Und dann aber auch nicht zu schnell ein Pflaster drauf zu kleben. Also ich gebe noch mal so ein praktisches Beispiel. Wir hatten kürzlich eine Anfrage von einem Unternehmen, was wir mit New Placement unterstützt haben, die dann uns fragten, ja, macht ihr eigentlich auch Change Management Workshops? Ja, so, was ist denn der Bedarf? Ja, eben beschrieben dann genau das, ne? Die neuen Prozesse funktionieren nicht, alles schwierig, Stimmung ist im Keller und so weiter. Und wir wollen doch jetzt ins Neue kommen und könnt ihr mal so einen Workshop machen? Ich denke so, naja, so ein Workshop wird nicht reichen, ne? Also das hilft jetzt nicht, dass man sagt, so als Team setze ich mich jetzt mal zusammen und ich habe jetzt hier einen Trainer und wir machen einen Workshop, dann ist doch wieder alles gut. Sondern das ist etwas, was natürlich idealerweise schon in den vorherigen Phasen versucht wird zu vermeiden. Aber wenn es dann doch eintritt, ist das etwas, wo es natürlich darum geht, viel, viel ganzheitlicher ranzugehen und auf all diesen Ebenen, die ich vorhin auch schon besprochen habe, ehrlich zu sich zu sein, ist denn eigentlich die neue Strategie überhaupt klar? Wissen Menschen eigentlich, warum sie sich für das Unternehmen noch engagieren sollen, warum das Unternehmen eine Zukunftsperspektive hat? Ist die Struktur denn überhaupt schon klar? Sind die Prozesse klar? Habe ich in den Teams jetzt gerade die Situation, dass die gleiche Arbeit wie vorher haben, nur mit weniger Menschen? Oder bin ich wirklich in neue Prozesse gegangen und wissen die Menschen denn schon, was ihre neue Rolle in diesen Prozessen ist? Haben die überhaupt schon die Fähigkeiten? Und bis hin eben dann zu wirklich auch Führung, sind die Führungskräfte eigentlich überhaupt befähigt, jetzt mit der Situation umzugehen? Habe ich dem Teambuilding Raum gegeben? Ne? Also manchmal hat man dann ja auch neue Konstellationen von Menschen, die zusammenarbeiten. Also all diese Dinge, sehen wir auch ganz häufig, dass dann in so Projekten man dann ja auch sagt, naja, jetzt haben wir so viel Personalkosten gespart, wir müssen jetzt ja auch gleichzeitig Sachkosten sparen. Wir können jetzt ja hier nicht ein Sommerfest machen, kurz nachdem wir die Menschen haben gehen lassen, also auch zu Recht. Also haben wir mal so einen schönen Kommentar auf Kununu gesehen, wo genau das dann so hochgebracht wurde, im Sinne von, das ist wirklich an Empathielosigkeit nicht zu überbieten. Absolut. Aber trotzdem braucht es nach so einer Phase ja wieder sinnstiftende, gemeinschaftsstiftende und kulturbildende Maßnahmen. Und es ist vielleicht nicht das Sommerfest, aber es ist vielleicht ein Teamworkshop, wo man dann nochmal drüber redet, wie man eigentlich gemeinsam arbeiten möchte, beim Abendessen nett zusammensitzt, so und irgendwo auch wieder Gemeinschaft erlebt und positive Dinge erlebt. Und es ist vielleicht auch nochmal ein erhöhtes Budget für Weiterbildung, wo man dann sagt, jetzt plötzlich hier ist jetzt wieder Geld da, aber ja, es muss Geld da sein, in die da geblieben sind, auch wieder zu investieren, damit die eine Perspektive haben, das Gefühl haben, ich kann mich hier auch weiterhin weiterentwickeln als individuelle Perspektive, und das wird so oft vergessen.
Ja, ich finde das ein extrem wichtiges Beispiel. Wir haben jetzt gerade gesagt, es gibt diese unterschiedlichen Personen. Ich habe so einen, ich glaube mit Dana Hoffmann war das Interview, über die Restorative Circles, wo es darum geht, okay, wie geht man eigentlich mit Gruppen in den Heilungsprozess? Mhm. Und man muss immer schauen, okay, welches Format wähle ich und welchem Kreis mache ich es? Aber ich sage mal, die kollektive Aufarbeitung so einer eines Traumaerlebens. Und es ist für mich, ich habe es oft genug erlebt und gesehen, es ist ein Trauma, es ist eine Verletzung, denn es hat oft was mit großer existenzieller Angst zu tun, das heißt direkt einem menschlichen Grundbedürfnis. Dann wird direkt auch Verbundenheit angegriffen, denn ich sitze 15 Jahre neben Monika am Schreibtisch und jetzt ist Monika entlassen worden, ich sitze noch hier, da sind wir bei diesem Survivor-Syndrom. Warum bin ich noch hier? Warum sie nicht mehr? Sie war mir einfach eine wichtige Person, die mir jetzt vom Herzen weggerissen wird, hätte auch ein Peter etc. sein können. Und wenn man dann, also bei der Bundeswehr ist es nach dem Einsatz so, dass die immer so ein Einsatznachbereitungsseminar machen, wo die ganzen, die in dem Kontingent noch da waren und sagen, okay, das, was wir haben jetzt viel, ich sag mal, Entschuldigung, könnt ihr gerne sperren, Spotify, viel Scheiße erlebt, wir haben viel Mist erlebt, wir haben schwere Erlebnisse gehabt, aber jetzt, wo das alles ein bisschen her ist, lass uns alle nochmal zusammensetzen und drüber reden. Und das in einem geführten, sauberen Prozess, mit der nötigen Ernsthaftigkeit, und jetzt hilft jetzt eine Bootstour oder der Klettergarten, ist jetzt nicht das richtige Format, um das Pflaster drauf zu kleben, sondern dann darf man sich wirklich das mal anschauen, wie ging es euch in der Transformation, was hat das mit euch gemacht, und das ist ein, man muss mal sich im Kreis hinsetzen und die Themen mal besprechen und auch sagen, wer hat eigentlich welche Verletzungen erlebt, und wenn es auch nur für die Sensibilisierung derer ist, die engagiert sind, dass die auch ein empathisches Gefühl kriegen für die, die frustriert sind, die sagen, okay, du hast jetzt die Energie, dich stört das nicht, du bist erst ein halbes Jahr im Unternehmen, du findest es gut, dass jetzt hier mal durchgekehrt wurde, in Anführungsstrichen, aber ich bin seit 20 Jahren hier und für mich ist die fünfte Welle und jedes Mal hat es mir Menschen zerrissen. Und genau diese Auseinandersetzung in diesen, tatsächlich, das ist auch kein schöner Prozess, das ist auch nichts, wo man sagt, juhu, da gehen wir jetzt rein und das wird ein toller, lustiger Workshop, aber das ist das, was die Heilung in das Team und die Organisation bringt. Und da darf man halt mal ehrlich reinschauen. Ist damit alles getan? Nee, aber es ist ein ehrlicher, empathischer und zugewandter Versuch, in dieses Thema reinzugehen und dem die nötige Würdigung zu geben.
Ja, bin ich absolut bei dir. Und da vielleicht noch eine konkrete auch Idee, die in den Unternehmen so selten umgesetzt wird. Es gibt ganz viel, also du hast es jetzt sozusagen als traumatischen Prozess beschrieben, das ist es auch, und es hat auch ganz viel Parallelen tatsächlich zu dem Thema Trauer. Also ich als Mensch, der da geblieben ist, verliere ich ja liebgewonnene Kollegen, ne? Die sind nicht mehr Teil meines Berufsalltags, und dann trauere ich tatsächlich auch darum als Mensch, dass diese Menschen jetzt weg sind. Und sag mal, in der Trauerforschung wissen wir ja, dass es ganz viel Sinn macht, zum Beispiel, dass es diese Trauerfeier gibt, ne? Weil diese Trauerfeier einerseits der Trauer den Raum gibt, aber andererseits ist es ja häufig was eigentlich sogar fröhlich ist, ne? Dann wird irgendwie Kuchen gegessen und man hat so ein Beisammensein, und es ist so ein Stück weit ja so ein Abschnitt, der dann zu Ende geht, dass man sagt, so jetzt darf man auch mal wieder nach vorne schauen und man darf auch durchaus mal wieder hier und da lachen, ne? Also es muss nicht immer alles jetzt ganz, ganz fürchterlich sein. Und das ist ja so ein Prozess in so einer Trauerfeier irgendwie, der da so entsteht. Und übertragen auf das Unternehmen, sagen, ich habe sowas wie eine Abschiedsfeier. Das trauen sich die meisten Unternehmen nicht, ne, weil sie Sorgen haben, dass das in irgendeiner Form emotional eskaliert, wenn jetzt die ganzen Betroffenen dann nochmal in einem Raum sind. Aber das muss ja auch gar keine große, lange Veranstaltung sein. Das kann auch in den einzelnen Teams sein, ne? Das muss keine Großveranstaltung sein. Aber irgendwo dem nochmal Raum zu geben, dass es nicht so ist, wie es ja so häufig ist. Man hat das Trennungsgespräch und eigentlich werden die Menschen direkt danach freigestellt. Es werden direkt alle Systeme gekappt. Die können noch nicht mal mehr eine Abschieds-E-Mail schreiben und irgendwie den Kollegen vermitteln, wo sie jetzt zu finden sind. So dass dann werden Menschen, die 30 Jahre da sind, so sang- und klanglos irgendwie vom Hof gekehrt und plötzlich sind sie weg, sondern stattdessen zu sagen, es gibt eine Veranstaltung, da wird nochmal offiziell Danke gesagt für das Engagement, weil die Menschen können ja nichts dafür. Vielleicht gibt's auch noch irgendein symbolisches Abschiedsgeschenk, was überreicht wird. Und ja, man hat einfach die Möglichkeit, da so einen Schlussstrich irgendwo zu ziehen, um oder dieser Phase so einen Endpunkt zu geben, kann emotional einen riesen Unterschied machen.
Ja, ich glaube, das hat, ich finde es so schön, also ich habe mir das auch nochmal aufgeschrieben, so eine Trauerfeier ist natürlich kein Begriff, den ich als PR-Berater oder Marketingleiter meinem CEO aufbatschen würde und gleichzeitig wäre es intern die richtige, ehrliche Kommunikation und eine Würdigung der Gefühle und der, von deren man sich verabschieden musste in dem. Und ich glaube, also ich finde es total schön, dass du das so gesagt hast, weil es mich total abholt, weil es den richtigen, ne, wenn ich dran denke, eine Beerdigung ist ein ernsthaftes Event, es ist mit Trauer und alle kleidigen sich quasi würdevoll, nehmen würdevoll dran teil und der sogenannte Leichenschmaus ist dann aber oft, weil die Emotionen loslässt, eine sehr humorvolle Veranstaltung, eine sehr gelöste Veranstaltung und da merkt man, dass man diese Trauerverarbeitung halt in einer ersten Phase erstmal kollektiv begleitet und wahrnimmt und wertschätzt. Genau. Und deswegen ist es so eine wirkliche Würdigung, eine Abschieds-, ich habe es auch als Psychohygiene gerade für mich aufgeschrieben. ja, es ist eine Psychohygiene, dass man sagt, okay, man würdigt das, man schaut sich das an und gleichzeitig kann erst dann wirklich ein Erneuerungsprozess stattfinden oder ein Verarbeitungsprozess. Finde ich sehr, sehr wertvoll. Du hast auch, und das finde ich jetzt auch ganz wichtig nochmal, du hast im Weiteren dann auch nochmal allgemeine Faktoren für die Bindung von Mitarbeitenden aufgenannt. Das sind, du hast jetzt hier 4 Beispiele gebracht, das heißt Fit zur Rolle, Anerkennung, Perspektive und Rahmenbedingungen. Und auch die Bindung von Topleistern. Das sind noch 2 Punkte, die ich jetzt zum Abschluss noch ein bisschen haben will, weil ich da hätte gerne oder beleuchten würde, weil das, glaube ich, für die Durchführung und das für eine erfolgreiche Transformation für das Unternehmen existenziell sein können.
Genau, also das geht ja genau nochmal jetzt auf diesen Aspekt ein, eben wie schaffe ich das einerseits Topleister auch zu binden, dass die nicht ungewollt dann vielleicht nochmal kündigen und wie schaffe ich das eben auch, die Menschen im Unternehmen dann auch wieder zu Engagement zu motivieren, also idealerweise zu Engagierten zu machen oder gar nicht erst zu verlieren. Und wir haben uns dafür eine Metastudie angeguckt, die ganz viel Forschung analysiert hat, was Menschen denn eigentlich überhaupt in Unternehmen bindet. So, du hattest New Work angesprochen. Das hat sich ja eben auch ganz viel, oder die New Work-Bewegung, Forschung hat sich ja ganz viel damit beschäftigt, wie schaffe ich das, dass Menschen nicht zur Arbeit kommen, weil sie bezahlt werden, sondern weil sie einfach einen Sinn in ihrer Arbeit sehen. So ganz oft wurde New Work ja etwas verklärt, so das ist halt das, wo es die Obstkörbe und Tischtennisplatten gibt, aber das ist ja nicht der Kern, sondern der Kern ist ja, wie schaffe ich sinnstiftende Arbeit. Und deshalb, ja, Rahmenbedingungen ist etwas, was wichtig ist. Und da hilft natürlich auch so Rahmenbedingungen wie dass ich ein ordentliches Gehalt bekomme und dass ich vielleicht auch die Möglichkeit habe, Homeoffice zu machen und so weiter. Arbeitsbedingungen sind aber nichts, wie ich Menschen tatsächlich, also es ist eher ein Hygienefaktor, es ist kein sozusagen Motivator, ne? Was viel, viel wichtiger ist, ist, dass ich eben diese sinnstiftende Arbeit im Sinne von Selbstwirksamkeit erlebe. Dazu gibt es auch ganz tolle Forschung von Professor Ingo Hamm, der hat eine große Studie gemacht, was sind also noch als New Work so sehr diskutiert wurde, hat der das sehr stark nochmal auf dahin gebracht, so dieses Thema fit zur Rolle. Also ich werde in meinen Stärken gefordert, ich kann und werde vielleicht auch ein Stück weit, also manchmal, oder ich habe die Möglichkeit sozusagen auch mich zu entwickeln, weil ich ein bisschen über meinen Kompetenzrahmen nochmal rausgehe und ich arbeite in meinen Stärken, aber ich kann mich auch weiterentwickeln und ich erlebe, dass das, was ich tue, eine Wirksamkeit hat, ist eigentlich so der wichtigste Faktor für Motivation und Engagement im Job. So, was dann nochmal dazukommt, Stichwort Entwicklung, ist eben das Thema Perspektive. Und also sehe ich, dass ich in diesem Unternehmen eine positive Zukunft habe, habe ich eine Zuversicht, dass ich hier auch zukünftig wirksam sein kann und dass ich mich aber auch zukünftig weiterentwickeln kann. Und der letzte Part, den haben wir nochmal Anerkennung genannt, der ist nochmal was anderes als Rahmenbedingungen, weil es geht zwar um das Thema faires Gehalt, aber es geht vor allen Dingen auch um die nicht monetäre Wertschätzung und Anerkennung dessen, was ich tue. Also, dass ich eben auch für meine Leistung eine Sichtbarkeit bekomme, dass ich ehrliches Feedback bekomme und irgendwo Wertschätzung erlebe. So, und all diese Faktoren verändern sich natürlich in so einem Prozess. Also das Thema fit zur Rolle. Häufig ändern sich ja auch die Rollen derer, die das jetzt so eine Restrukturierung überleben. Und sag mal, im schlechteren Fall ändern sich Organisationsstrukturen und ich darf zwar im Unternehmen bleiben, aber ich lande auf irgendeiner Rolle, die ich gar nicht machen wollte oder wo ich irgendwie das Gefühl habe, hier kann ich gar nicht in meinen Stärken arbeiten. Das ist natürlich Worst Case. Der beste Fall ist, dass eine Reorganisation mit so einer Restrukturierung einhergeht, wo ich auch danach die Möglichkeit habe, eben in einer Rolle zu arbeiten, wo ich nicht noch die Arbeit von jemandem mitmachen muss, wo ich tatsächlich ja eben gut auf die neue Rolle passe und mich da auch entwickeln kann. In dem Kontext aber ganz wichtig das Thema Perspektive. Was wir ganz oft sehen, ist jetzt auch gerade wieder eine Diskussion, war heute ein Artikel wieder im Handelsblatt, so das Mittelmanagement wird jetzt ja ganz stark auch ausgedünnt in so Durchkehrwellen. So, und was dann natürlich passiert ist, dass ich das Gefühl habe, wenn jetzt gerade die gesamte mittlere Management-Ebene gestrichen wurde, dann habe ich als Mitarbeiter ja viel weniger Möglichkeiten als früher, vielleicht auch irgendwann mal befördert zu werden, ne? Also meine individuelle Karriereperspektive hat jetzt auch gelitten, weil jetzt einfach klar ist, so da ist jetzt so ausgedünnt worden, die nächsten Jahre geht da mal gar nichts, ne? Weil da sind so viele Menschen, die jetzt vielleicht hoffen, sich weiterzuentwickeln, da habe ich mal gerade gar keine Chance. Und das ist etwas, wo es eben sich auch lohnt, mal drauf zu gucken, was haben die Menschen denn für eine individuelle Karriereperspektive jetzt gerade noch im Unternehmen. Und ich habe viele Interviews geführt für das Buch und es gab zwei, die haben was sehr Überraschendes da gesagt. Das war im ersten Moment kontraintuitiv, aber ich fand es sehr spannend. Die haben gesagt, ich habe ganz bewusst ein paar mehr Menschen gehen lassen, als ich eigentlich gemusst hätte, gerade in Führungsrollen, um dann die Möglichkeit zu haben, dass ich nach Abschluss der Restrukturierung Menschen dann befördern kann. Als Signal, also für diese Menschen, aber auch als Signal an alle anderen, dass Weiterentwicklung gerade noch möglich ist, auch nach dieser Umsetzung. Und das fand ich eigentlich einerseits ein bisschen verstörenden Gedanken, ne, dass ich einen härteren Einschnitt mache als nötig, aber irgendwo auch eine ganz, ganz schöne Überlegung, einfach für die da bleiben, dann auch so Perspektiven nochmal zu schaffen. Und genau, und gerade zum Thema Anerkennung, auch da ganz wichtig, gerade auch in der Phase danach dann ganz bewusst reinzugehen und Menschen auch da Sichtbarkeit zu geben, die eben zu den Engagierten gehören und ganz bewusst eben die auch weiter nach vorne zu bringen. Und genau, und Stichwort, sag mal, Gehalt, das ist natürlich auch so ein Thema, wenn jetzt eine meiner Maßnahmen, die vermeintlich sozialverträglich war, dass ich jetzt auch eine Gehaltsrunde aussetze. Das ist natürlich auch so ein Thema, ne? Wo ich auch wieder das Gefühl habe, so jetzt bin ich da geblieben, ja, ich habe meinen Job behalten, aber jetzt habe ich irgendwie gehaltlich keine Perspektive mehr und koppel mich hier vom Markt ab. Auch das schafft natürlich in dem Moment kein Engagement, ne? Das heißt, da ist immer so ein bisschen Vorsicht auch gefragt, nicht nur auf das Projekt zu gucken, sondern auch danach, wie schaffe ich dann Motivation?
Ja, Vielen Dank auch nochmal für diese Ausführung. Für die Zuhörerinnen noch ein kleiner Exkurs. Wer Professor Dr. Ingo Hamm gerne noch hören möchte, kann gerne nochmal in Folge 90 reinhören. Wie bekommen wir mehr Lust auf Leistung? Und in Folge 14, das heißt, er war tatsächlich einer der allerersten Gäste, zum Thema True Leadership hier. Du siehst, es gab schon einige, die hier zu dem Thema schon sich auch äußern konnten. Total spannend. Wir haben jetzt uns deutlich verschnackt. Das heißt, wir sind jetzt tatsächlich schon bei 1,5 Stunden und ich habe noch tausende Fragen. Und gleichzeitig wollen wir die Zuhörerinnen nicht überfordern. Und wir wollen ja natürlich auch noch, dass sie dein Buch lesen. Aber trotzdem, gibt's noch jetzt etwas, was du sagst, okay, denn jetzt haben wir ganz viel über diese Themen gesprochen, aber ein Thema ist noch so ein Herzensthema von mir, das würde ich schon nochmal adressieren wollen.
Ja, ich glaube, ein Thema, das haben wir gestriffen, ist das Thema Trennungsgespräche, also auch bei allem sozusagen Fokus auf die Survivors. Ich kann immer nur wieder appellieren, Trennungsgespräche wirklich gut vorzubereiten. Also wir machen viel Trainings auch für Trennungsgespräche, weil es einfach so emotional belastend ist, dass es einfach gut ist, sich das vorher einmal vor Augen geführt zu haben, auch mit allen, die diese Gespräche führen müssen, in eine gute Vorbereitung zu gehen, weil es einfach hilft, dass dann souverän, professionell und wertschätzend machen zu können. Also das ist so ein Thema. Und ein anderes Thema, was mir natürlich am Herzen liegt, ist das Thema New Placement. Viele Unternehmen denken, das brauche ich doch nicht. So, ich zahle eine gute Abfindung und dann wird das schon gehen. Da kann ich auch nur appellieren, sich das Thema gut anzugucken. Es ist im Vergleich zu einer Abfindungszahlung ein kleines Investment, was aber für die Menschen einen Riesenunterschied macht. Denn das Geld ist irgendwann alle. Aber wir sehen immer wieder, was das für einen großen Unterschied macht, ob Menschen eben gut fachlich, aber vor allen Dingen auch emotional begleitet durch so eine Phase gehen, sich neu aufzustellen oder ob sie das alleine stemmen müssen. Und ohne jetzt in die Tiefe gehen zu wollen, aber wir haben da eine Studie gemacht, auch wie Menschen dann wieder einen neuen Job finden. Und es gibt einfach dieses Riesenrisiko, dass Menschen zwar einen neuen Job finden, also jeder findet irgendwann einen neuen Job, das ist gar nicht unbedingt die Herausforderung, aber so viele stürzen sich dann Hals über Kopf in den nehmen so das erstbeste Angebot an, den erstbesten Strohhalm, und das ist dann wie bei Beziehungen, die nennt man dann ja häufig Rebound-Partnerships, wo sich Menschen nach einer Trennung so irgendwie wieder reinstürzen und dann ist es eine Katastrophe und dann geht das schnell wieder auseinander, und wir sehen in Jobs leider auch eine Parallele, also viele, die nicht gut begleitet sind, stürzen sich dann in so einen Rebound-Job und spiralen sich in ihrer Karriere nach unten, also deshalb, das ist schon wichtig, diese Unterstützung auch zu leisten.
Ja, also ich kann das gerade nur bestätigen, weil ich jetzt tatsächlich bei meinen Coaches genau solche Fälle habe, die sich jetzt neu orientieren, gerade im Automotive-Bereich, wo sie sagen, okay, wo gehe ich jetzt rein? Jetzt ist natürlich Panik, jetzt ist Druck da, jetzt auch von der Familie. Und es ist nicht fair dem neuen Arbeitgeber gegenüber, also auch das muss man ja sagen, wenn man da jetzt reingeht, Mensch, schnell, Hauptsache ich habe erstmal einen Gehaltsschein, das ist menschlich, das ist verständlich. Und gleichzeitig könnte es eine Lose-Lose-Situation werden für das Unternehmen, was jetzt viel fürs Onboarding investiert. Wieder auch die neuen Mitarbeiter, die sich vielleicht auch freuen, dass jemand Neues kommt. Und gleichzeitig ist es halt nur so, naja, ich habe jetzt nichts Besseres gekriegt. Das heißt, dann eine wirkliche Auseinandersetzung, da gehst du im Buch ja auch drauf ein, dass man guckt, okay, welche Stärken habe ich, welcher Job passt zu mir, was ist auch ein Fit und was ist für mich, was macht mich auch nachhaltig glücklich, ist eine sehr wichtiger Punkt. Und zu dem Thema Trennungsgespräche auf Hürzürenden, im Anhang des Buches von Sabrina gibt es auch nochmal eine schöne Checkliste zu Trennungsgesprächen, das heißt, einfach nur so eine Hilfestellung, wie kann man das durchführen, also wirklich nochmal so ein praktisches Handout zum Durchführen. So, Sabrina, jetzt dann mit diesem kleinen Exkurs nochmal würde ich den Hauptteil abschließen und möchte dich gerne in den persönlichen Raum, Salon begrüßen, wo es ein paar persönliche Fragen zu dir gibt.
Oha.
Das haben die meisten ganz gut überstanden, keine Angst. Über welche berufliche Leistung bist du besonders glücklich oder stolz erreicht zu haben?
Also ich glaube, rückblickend muss ich sagen, das, was wir in der Otto-Gruppe mit KI aufgebaut haben, schon bevor das so ein Hype-Thema wurde, da bin ich schon wirklich stolz drauf. Das war für mich auch immer faszinierend zu sehen, was da geht, und da so früh auch schon große Dinge gemacht haben, bin ich wirklich stolz. Und so im ganz Kleinen, ich bin Hobby-Imker und ich werde morgen den Sommerhonig schleudern. Und das macht mich jedes Mal total stolz, dass meine kleinen Bienchen das so hinkriegen und dass ich das hinkriege, mit denen so physische Gläser Honig zu erzeugen. Also wenn man so digital arbeitet, finde ich, ist das immer so ein ganz schön, auch mal sowas zu machen.
Sehr schönes Beispiel. Welche Fähigkeit bzw. Fertigkeit möchtest du gerne haben, die du noch nicht hast?
Also ich habe tatsächlich mein gesamtes Berufsleben lang versucht, Programmieren zu lernen. Und das würde ich total gern können. Jetzt ist dieser Wert, der Wert dieser Fähigkeit hat rapide abgenommen dank KI. Und zumindest, also ich habe tatsächlich für Restart Career gerade eine interne Reisekostenabrechnung mit einem KI-Entwicklungstool gebaut. Also wir haben jetzt eine ganz tolle, fancy Reisekostenabrechnungs-App. Und das hat mich, glaube ich, 3 Stunden gekostet. Also es ist fast so wie Coding. Es fühlt sich ähnlich befriedigend an, aber irgendwie ja, vielleicht bringe ich das doch noch mal zu Ende, Python zu lernen.
Welche 3 Bücher haben dich am meisten beeindruckt und beeinflusst?
Oh, ganz viele. Also ich fange mal an mit dem Innovators Dilemma. Das ist ja ein Klassiker von Clayton Christensen. Darüber habe ich meine Diplomarbeit geschrieben. Ist schon ein bisschen länger her. Aber ich finde, dieses Buch ist immer noch so aktuell, weil das einfach ja immer wieder aufzeigt, dass man einfach nicht zu bequem sein darf. Und ich finde es gerade wieder unfassbar aktuell, weil gerade durch KI ja einfach ganz viele Geschäftsmodelle so disruptiert werden und sich da zu überlegen, wie schaffe ich das nach wie vor am Markt eine Berechtigung zu haben. Und was sind da für Muster, die mich dann vielleicht davon abhalten, das hinzukriegen als Unternehmen, finde ich unfassbar spannend. Also das ist das Erste. Das Zweite würde ich sagen, The Hard Thing About Hard Things von Ben Horowitz war es, glaube ich, also der Gründer von Andreessen Horowitz. Da geht es darum, eben gerade so im Startup-Kontext, es gibt selten so das eine Ding, die eine Wunderwaffe, mit der ich irgendwas lösen kann, sondern große Dinge hinzukriegen, das ist halt hart und da müssen einfach mal ganz viele Dinge passen. Also deshalb so schwierige Dinge, Hard Things, die sind halt auch schwierig. So. Und er zeigt aber da in dem Buch einfach so viele Ansätze, wie man das hinkriegt, eben so ein Unternehmen wirklich zum Einhorn zu skalieren und wie man alle möglichen Herausforderungen meistert. Also ich finde dieses Buch wirklich toll. Ganz tolle Anleitung, Herausforderungen zu meistern im Berufsleben. Und gerade kürzlich habe ich gelesen Moral Ambition von, so jetzt müsste ich beim Autor irgendwie auch schon, weil bei Autoren bin ich immer schlecht, mir das zu merken. Ein holländischer Wissenschaftler, der ganz tolle, also du wirst es in den Shownotes bestimmt hinkriegen, der ganz tolle Bücher geschrieben hat. Also Moral Ambition beschreibt eben, wie man das hinkriegt, auch gesellschaftliche Transformationen hinzukriegen und wirklich große Missstände, also macht sehr viel Mut, große Missstände auch als Einzelperson hinzubekommen, indem man wirklich Dynamik erzeugt. Und das ist ja auch etwas, was wir mit Restart Career, mit der Gründung, also was für mich persönlich auch ein Auslöser war, nach vielen Jahren auch in der Corporate-Welt als Angestellte noch mehr Impact zu haben. Und das ist jetzt nicht unbedingt, muss jetzt gar nicht unbedingt, du beschreibst ja auch, das muss jetzt kein altruistisches Thema sein, das kann durchaus auch kommerziell sein, aber man kann einfach so viele Impulse setzen, die Welt besser zu machen und Menschen zu helfen, und das kann jede und jeder von uns, und das finde ich so ein ganz tolles, mutmachendes Buch, wie man seine Fähigkeiten und Arbeitskraft einsetzen kann, um Gutes zu bewirken und Dinge zum Besseren zu drehen.
Kurze Nachfrage, meinst du Moral Ambition?
Ja, moralische Ambition ist die deutsche Übersetzung.
Genau. Gunter Bregmann, genau.
Ja, genau, Gunter Bregmann, genau. Da haben wir ihn.
Also da bleiben wir dem Zuhörer und der Zuhörerin nichts schuldig.
Ja.
So, jetzt kommt die anspruchsvollste Frage, wie ich finde. Was waren die 3 einflussreichsten Erkenntnisse, die deine berufliche Entwicklung bestimmten?
Ja, also ich Das erste ist etwas, was ich von meinen Eltern mitgegeben bekommen habe, ist so, du kannst alles schaffen, wenn du es nur willst. Und das hat mich eigentlich begleitet und das hat sich auch fairerweise immer wieder in meinem Leben bestätigt. Also wir haben so viele Menschen gesagt, oh, du willst jetzt mit knapp 50 ein Unternehmen gründen, bist du verrückt? Das ist ja, oh, ist das mutig und wie kann man, wieso machst du das? Und für mich war das immer so, hey, es fühlt sich richtig an, ich mache das jetzt und ich schaffe das schon, wenn ich das will. Ne? Und hat sich jetzt auch bewahrheitet, es war wahnsinnig erfolgreich. Und dieses Mindset hat mir unfassbar geholfen. So ein zweites, das musste ich erst über Zeit lernen, ist meiner Intuition zu trauen. Also das eine ist sozusagen, wenn man erstmal einen Vorsatz gefasst hat, das auch hinzukriegen. Aber das andere ist, sich sicher zu sein, wenn sich das jetzt richtig anfühlt, so, ist das jetzt wirklich richtig? Und das ist ja auch so ein weibliches Ding, immer gern mal an sich zu zweifeln. Und da habe ich ganz oft auch schmerzlich im Nachhinein gelernt, meine erste Intuition war schon richtig und ich hätte das mal stärker dafür kämpfen sollen. So, und ich habe mich dann einlullen lassen, dass vielleicht doch ein anderer Recht hat. Und das war so eine zweite Erkenntnis. Und die dritte ist eine ganz lustige. Ich hatte immer den Impuls, alle Probleme der Welt lösen zu müssen. Also ich bin so und habe so ein Helfersyndrom und das musste ich auch sehr schmerzhaft lernen, dass es sich nicht lohnt, in jeden Kampf reinzugehen, wenn er nicht dein eigener ist. Und ich hatte mal eine sehr gute Coach, viele Grüße, mal mir das sehr, sehr, sehr gut vor Augen geführt hat. Die hatte so einen Stapel Karteikarten farblich sortiert und hat gesagt, ich gehe uns mal einen Tee holen, willst du einen? Und dann hat sie die alle auf den Boden gepfeffert und die haben sich alle über den Raum verteilt und ich saß da 5 Minuten, während sie Tee geholt hat und hatte den Impuls, diese Karteikarten aufzuheben und farblich zu sortieren. Und das habe ich nicht gemacht und das ist für mich immer wieder die Erinnerung, wenn ich die Probleme anderer Menschen lösen will, dass ich das nicht machen muss.
Magst du sagen, wer der Coach ist?
Oder ja, wollte ich gerade, genau. Bettina Seidel-Whitelaw kann ich sehr empfehlen. Sie hat mittlerweile, macht sie auch eine Coaching-Ausbildung. Also sie hat mir so viele Dinge aufgezeigt, die mir in meinem Berufsleben geholfen haben.
Super, ist mal notiert. Welche Menschen inspirieren dich?
Also Bettina gehörte definitiv dazu, weil sie so anders ist als ich und mir einfach so toll den Spiegel vorgehalten hat. Das war ganz toll immer. Also wer mich definitiv inspiriert, ist Michael Otto. Ich war 12 Jahre in der Otto Group und habe auch mit ihm persönlich immer mal wieder zu tun gehabt und ich finde, er ist einfach ein Musterbeispiel eines Unternehmers, der unfassbar neugierig ist, bis ins hohe Alter, auch technisch immer wieder ganz vorne dran war und mich gechallenged hat zu KI und zu Krypto und was auch immer da ist und also wahnsinnig faszinierend, diese Neugier, gleichzeitig diese Haltung und diese Werte, Dinge im Sinne der Menschen und nachhaltig zu machen und dann eben auch gleichzeitig kommerziell erfolgreich mit dem, was er aufgebaut hat, also ja, unfassbar inspirierend.
Wenn du mit einer historischen oder lebendigen Persönlichkeit einen gemeinsamen Abend verbringen könntest, mit wem würdest du das gerne tun und warum?
Ich glaube, ich würde so einen Klassiker nehmen und Angela Merkel nehmen. Und würde mit ihr, glaube ich, über Führung philosophieren, weil, also ich finde ja auch gerade, gab es jetzt wieder große Umbrüche in der deutschen Politik und in Besetzungen von Rollen und es gibt wieder so viel Diskussion und ich finde es einfach, in der Politik ist Führung nochmal was ganz anderes. Ich glaube, die funktioniert anders hier und da als in der Wirtschaft und manchmal aber auch nicht anders und das würde ich gerne mal verstehen. Wie schafft man das in der Politik, diese Followership zu kriegen und Change zu erzeugen und Menschen mitzunehmen. Und das hat sie ja nun wirklich über viele Jahre sehr erfolgreich hingekriegt. Und das würde ich gerne mal mit ihr mal diskutieren, wie sie das als Physikerin eigentlich gelernt hat und wie sie das angegangen ist.
Spannend. Wenn du dein jugendliches Ich treffen würdest, was würdest du ihr raten?
Mach, woran du glaubst.
Was möchtest du am Ende deines Lebens von dir sagen können, erreicht zu haben?
Ach, ich möchte die Welt als besseren Ort hinterlassen haben und viele Menschen positiv beeinflusst haben, sei es jetzt meine Familie, meine Kinder, meinen Freunden was gegeben haben, aber auch im weiteren Kreis sozusagen positive Impulse gesetzt zu haben.
Und wir kommen zur Abschlussfrage. Hast du ein Lebensmotto, Credo oder Mantra? Und wenn ja, wie lautet es?
Ich habe viele Glaubenssätze, die immer wieder hochkommen. Und eins ist sicherlich so, das Glück ist mit den Tüchtigen. So, und damit meine ich gar nicht so, man muss jetzt ein Fleißbienchen sein, sondern ich glaube so, wenn man an was glaubt und sich reinhängt, dann kommt auch das Glück. So.
Das Glück ist mit den Tüchtigen, ist ein hervorragender Abschlusssatz für den Paperwings Podcast. Liebe Sabrina, vielen, vielen lieben Dank für dieses kurzweilige, substanzielle und fundierte Gespräch über Leadership in der Transformation und wie man erfolgreichen Stellenabbau mit Haltung und Verantwortung durchführt. Vielen lieben Dank, dass du Gast im Paperwings Podcast warst.
Sehr, sehr gerne. Vielen Dank für das spannende Gespräch, Danny.
Tschüss.
Tschüss.
So, liebe Zuhörerinnen und lieber Zuhörer, ich hoffe, dir hat dieser Podcast gefallen und du konntest wertvolle Impulse für deine persönliche und berufliche Entwicklung mitnehmen. Wenn er dir gefallen hat, hinterlasse gerne ein Abo, einen Kommentar oder eine positive Bewertung und empfehle diesen Podcast weiter. Falls du Interesse hast an einer Keynote, einem Seminar oder einem Coaching, schicke mir gerne eine Nachricht an info@paperwings-consulting.de. Oder eine Nachricht an mein LinkedIn-Profil, Danny Herzog Braune. In diesem Sinne, bleib gesund, dein Danny Herzog Braune.